Happy Shooting, Folge 544, natives Glas. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und EnjoyCamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Moin.
Moin, Abend, Tag.
Überhaupt, ich melde mich zurück aus dem ehemals stürmischen Nordheim. Viel Bruch hier.
Ja, hier hat's auch gepustet. Aber die Villa steht noch. Die Villa steht
das
noch.
Ist super.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Jo. Friederike hat richtig Wind gemacht hier.
Ja, auch, aber es war tatsächlich so. Es hat uns in den Gartenschirm hat uns umgeworfen, aber das war schon
dramatisch.
Naja, der hat einen massiven Betonfuß unten. Mhm. Und das war schon komisch, ne? Das sollte eigentlich nicht umgepustet werden. Aber ansonsten alles stehen geblieben.
Der Nachbar hier genau gegenüber hat so einen Holzunterstand für seine Holzscheite gebaut. Das Ding ist weggeflogen und direkt an der Gaststätte, also eine Straße weiter, ist die Tanne zum Haus gekippt. Natürlich diverse Dachziegel und so weiter fehlen, aber in Nordheim selbst LKW umgekippt auf ein Auto, Bäume auf die Straße gefallen, auf die Häuser gefallen, ganze Straßenzüge, Leute eingeschlossen so in so Waldstücken, vorne Bäume umgekippt, hinten Bäume umgekippt, die Leute in Panik raus und zu Fuß weg, was die Feuerwehr dann auch ganz wenig lustig fand, als sie dann vorgedrungen sind und die Autos standen im Weg. Also hier war richtig was los.
Die meisten Leute nehmen Schaden bei so einem Wetter, weil sie irgendwie einen Baum oder so im Kopf kriegen oder Äste. Das sagt der liebe Herr Kachelmann immer so schön. Finger weg von Bäumen. Wenn es so pustet, dann weg von Bäumen, sonst blöd tot.
Ja, ist nicht so angenehm. Und naja, aber inzwischen ist das meiste wieder aufgeräumt hier. Ach ja. Ich bin übrigens dann bei dem Sturm nicht rausgegangen und habe fotografiert. Also ich habe da auch meine Grenzen meiner Gesundheit zuliebe.
Ich war hier drin und hab vor mich hingebosselt hier. Ja. Wir haben heute eine schöne Sendung. Wir werden unter anderem nochmal kurz über Wasabi reden. Status-Update. Wir haben Krypto-News. Es gibt einen neuen Workshop 2018. Mhm. Wir reden über die neue DJI. Mhm. Es gab eine ganz aktuelle Ankündigung.
Gerade vorhin erst noch, ja.
Und außerdem auch auf, hast du den Test der Micro Four Thirds Adapter?
Mhm. Werden wir auch nochmal.
Hab's mal ausprobiert. Uns umschauen. Also, fangen wir mal vorne an. Was haben wir? Achso, erstmal, ne? Wir sind ja wieder live, genau. Ich hab vergessen, wie das geht. Dabei haben wir nur eine Woche Pause gemacht. Also, eine Woche nicht
Pause
aufgenommen.
Gut, ja.
Wie immer halt. Nee, wir sind online und live und die uns zuhören, dürfen jetzt auch natürlich wieder Fragen reinwerfen. Zum Beispiel auf dem Slack-Kanal HS-Fragen oder Twitter-Hashtag HS-Frage. Und live heißt, heute ist der 23. Januar 2018.
Jawohl.
Ja. Bevor wir loslegen, müssen wir auch noch kurz Danke sagen, oder?
Ja, und zwar ist wieder eine E-Mail bei mir reingetrudelt von Auphonic. Da hat uns doch jemand 25 Stunden geschenkt.
Auphonic ist das Ding, was macht, dass wir noch besser klingen als normal.
Ja, und das macht, dass die Kapitelmarken in der MP3-Datei drin stecken und dass da Dateien rausfallen, damit ihr die Kapitelmarken auch auf der Webseite seht. Und also den ganzen Voodoo um Audio und Kapitel drumherum. Da ist Auphonic extrem hilfreich. Das ist ein Online-Dienst, wo ich dann die Aufzeichnung
nicht mehr
und alles
ohne
hochlade. Na, absolut nicht. Also die Kapitelmarken würde ich ohne gar nicht reinbekommen. Und also an dieser Stelle danke, dass es Auphonic gibt und danke an den anonymen Spender. Ich konnte leider nicht sehen, von wem das ist.
25 Stunden, das ist cool. Also,
ja.
Hört der Beshooting auch so schnell nicht auf. Ja. Kurzes Update Wasabi, das ist dieses Backup, Cloud Backup, Repository, Speicherplatz, den ich gerade am Testen bin. Ich habe da ja gleich mal auf den richtigen Vertrag abgegradet und der Upload läuft noch, wollte ich nur sagen. Also ich bin jetzt bei 1,7 Terabyte von 2,5. Also es läuft auf jeden Fall mal mindestens noch eine Woche, bis alles oben ist. Aber es läuft und zwischendurch schon ein, zwei kleine Test-Restores gemacht. Das geht relativ flott, das Ding.
Ja, funktioniert. Ich habe ja inzwischen auch einen richtigen Vertrag und bin mal auf die erste Rechnung gespannt. Mhm.
Ja klar, man muss dann eh mal gucken, weil die ja noch irgendwie Transfers einrechnen und so weiter. Also wie das dann am Ende tatsächlich monatlich rauskommt, werden wir noch sehen.
Ja, die haben irgendwie so ein, weiß nicht, 10 oder 30 Tage Fenster, auch wenn man Dateien löscht, dann wird es trotzdem noch angerechnet, weil es nicht permanent bei denen ist. Es ist beschrieben und ja, ich erwarte jetzt aber keine bösen Überraschungen.
Nee. Gut, wir haben noch einen kleinen Nachtrag und zwar hat Gerhard uns geschrieben.
Oh ja.
Da ging es ja um dieses Plugin. Was, erklär mir das nochmal kurz.
Genau, der Gerhard hier aus unserer Community, der hat sich ein Skript gebastelt für Lightroom, um Smart-Alben dann zu synchronisieren auf ein normales Album oder auf normale Alben, die dann wiederum mit Lightroom Mobile synchronisiert werden können. Weil das Problem ist, dass Lightroom Mobile nicht mit Smart-Alben zusammenarbeitet.
Sondern nur mit statischen.
Genau. Und man will natürlich trotzdem Smart-Alben benutzen und vielleicht trotzdem auf Lightroom Mobile diese Bilder haben. Und da hat Gerhard ein Skript dafür gemacht und hatte dann auch gebeten, da vielleicht mitzumachen, mal drüber zu gucken, Feedback zu geben, das Ganze zu verbessern. Und offensichtlich hat er sich an den Jeffrey Friedel genannt, der ja
Der immer diese ganz ist. Vielen, genau, so Plugins schreibt für Lightroom.
Ja,
es gibt wahrscheinlich niemanden, der kein Jeffrey Friedel Plugin im Einsatz hat, zumindest nicht die Nerds.
Also sollte man für Lightroom mal irgendein Plugin benötigen, wäre das auch meine erste Anlaufstelle, da erstmal zu gucken, ob er schon was hat, weil der macht das gut. Da habe ich auch Sachen benutzt, so für einen wesentlich besseren Flickr-Upload als das, was eingebaut war. Und der hat schon Uploads gehabt, da hatte Lightroom das noch gar nicht. Und ja, also das ist toll. Und der hat sich dem Ganzen wohl angenommen und hat das implementiert. Und findet man jetzt auf seiner Webseite. Und von daher war die Bitte da, ob wir das nicht mal verlinken können, so als Dankeschön für den Jeffrey. Und das machen wir natürlich, ne?
Ja, haben wir schon verlinkt. Alles cool. Ja, super. Also das ist cool, wie sowas dann sich entwickelt, weil Jeffrey Friedel ist tatsächlich so eine zentrale Autorität in diesem Bereich, würde ich sagen.
Er hat sich einen Namen gemacht, ja.
Genau, das ist ganz cool.
Ja, und Gerhard, auch Respekt da für deinen Einsatz, sowas überhaupt mal sich auszudenken und dann auch anzugehen und umzusetzen. Da gehört ja auch ein bisschen was dazu. Ja, klasse Ding.
Tja, dann hat mir der Bernhard auf Twitter was geschickt und da dachte ich so, hey, was ist denn das? Und zwar ist das ein Link zu einem Forumsbeitrag auf affinity.serif.com. Wer uns kennt, weiß, dass wir diese Firma sehr schätzen, die Firma Serif und deren Produkte. Und der Mark Ingram, der Entwicklungschef bei Serif oder einer der Entwicklungschefs bei Serif, schrieb in dieses Forum rein, as part of some upcoming development work, we would like to test our software with a huge variation of camera images. Also, die sind aber irgendwas am entwickeln, sagen nicht was, und wollen eine Riesenmenge an Kamerabildern haben. Und zwar geht es ja gar nicht so groß um den Inhalt und so weiter, sondern sie wollen aus der Kamera RAWs und JPEGs haben, also direkt aus der Kamera, also die RAWs und die zugehörigen JPEGs. Mhm. Und davon möglichst viele, möglichst unterschiedliche von vielen verschiedenen Kameras und so weiter. Die wollen also auf keinen Fall irgendwelche JPEGs, die schon mal irgendwo von einem RAW-Entwickler befingert wurden, sondern einfach direkt aus der Kamera.
So aus der Kamera. Hm.
Also auf RAW und JPEG stellen, ein paar Bilder schießen von, was weiß ich, aus dem Fenster, sonst was. Und das habe ich dann auch gleich mal gemacht und er schrieb dann noch halt so, if you upload image, we will never use them for marketing. Also hier, das ist nur für die Entwicklung und so weiter. We would like to thank you for your ongoing support and will now leave you to speculate upon what this upcoming development is for. Punkt, Punkt, Punkt.
Na, was also, mag das wohl sein?
Spekuliert mal, Leute, wir wollen nur eure Bilder. Das ist irgendwie.
Na gut, das ist ein offenes Geheimnis, dass sie irgendwas im Bereich als Angriff auf Lightroom sich vorstellen können.
Das klingt so nach der Dam. Das ist glaube ich, auch eines der am heißesten gewollten Produkte im Moment.
Na klar. Und es hieß halt sehr lange, dass sie das vielleicht mal machen, aber eben jetzt noch nicht und nicht 2018, weil sie da erstmal den Publisher haben. Da haben sie ja auch schon ein Demo-Video von rausgebracht, so einen kleinen Teaser. Da sind sie also aktiv dabei. Und dann hieß es, naja, sie sind doch da dran, was zu machen. Also nichts Genaues weiß man nicht. Die streuen da so ein bisschen merkwürdige Gerüchte. Aber ich habe ja schon gesagt, bei Affinity Photo, der RAW-Entwickler, der haut mich jetzt noch nicht so richtig aus den Füßen. Das kann natürlich auch sein, dass sie am RAW-Entwickler arbeiten und wie sie das eben machen bei Serif. Sie können halt die ganzen Routinen, die sie jetzt neu schreiben, so programmieren, dass sie sie produktübergreifend nutzen können. Also ein DAM für die Verwaltung zum Beispiel, da musst du ja, ich sage jetzt mal nur, schnell JPEG-Thumbnails anzeigen, durchsuchen, filtern können, verschieben, was auch immer, den ganzen Datenzugriff und eben eine schnelle Vorschau gewährleisten. Das machst du in der Regel mit deinem Cache. Aber natürlich willst du dann irgendwie drauf doppelklicken und das Ding bearbeiten und Bearbeitungen auf andere Bilder übertragen und was man eben so gewohnt ist von Lightroom und anderen Programmen. Naja, und dann brauchst du natürlich einen konkurrenzfähigen RAW-Entwickler an der Stelle. Und da gibt es ein paar da draußen. Und wenn Serif das angehen möchte und das vielleicht auch revolutionieren möchte und das in schnell machen möchte, weil ich habe jetzt ja nun wirklich schon viele unter den Fingern gehabt bei meiner Suche und ganz, ganz viele kranken einfach tatsächlich an der Performance. Das ist, also wer auch immer darüber jammert, dass Lightroom langsam ist, mir inklusive oder ich inklusive, das ist, man kriegt eine neue Perspektive, wenn man sich andere Programme angeguckt hat. Das, plötzlich ist Lightroom gar nicht so langsam. Im Gegenteil. Das ist wirklich ganz erstaunlich. Und ich setze da ganz, ganz große Stücke und hoffe aber auch, dass die Qualität halt stimmt. Und
von daher. Also was sie auf jeden Fall natürlich machen werden oder machen wollen, ist, und ich vermute, da kommt diese JPEGs und RAWs ins Spiel, ist, dass sie diese automatische Umwandlung, ne, du kennst das, Bilder, Bildstile, die ja in Lightroom auch nachgebildet sind. Du kannst ja in diese entsprechende Settings gehen und sagen, ich möchte das so machen, wie die Kameras machen würde, wenn du auf Porträt stellst oder auf Landschaft oder sonst was. Und die sind danach gebaut und ich vermute mal, heute macht man das eher so über so eine Machine Learning Geschichte. Man schießt einfach beide Bilder rein und lässt das Netzwerk das lernen, vermute ich mal.
Ja, das wäre natürlich
dass der Knüller, das heute so passiert. Und dafür werden sie diese Bilder brauchen, unter anderem dafür. Ja, also ich hab mal den Link zu diesem Forumsartikel in die Shownotes getan. Also ich habe da Bilder reingeworfen. Ich glaube, die können Hilfe brauchen und ja, mach doch mal.
Coole Sache. Ich bin sehr gespannt.
Jo. Außerdem bin ich auch gespannt auf den Mai. Ende Mai. Was kommt denn da?
Ich bin total zappelig schon die ganzen Tage.
Warum?
26. und 27. Mai 2018 wird es hier im Schloss Berlepsch, Witzenhausen, wieder die Schlossgespenster geben. Schlossgespenster 2018. Schlossgespenster hatten wir schon zweimal, 2015, 2016. Das ist ein Posing und Licht nenne ich das Ganze mal. Posing hat da den Vorrang. Es geht also um Menschenfotografie, um Porträts und darum, was man eben als Fotograf tun kann, damit die Menschen vor der Kamera gut rüberkommen oder interessant rüberkommen oder artistisch rüberkommen oder was auch immer. Das ist immer so der Klassiker. So ein bisschen Grundlagen gibt es bei uns ja auf den Mensch-Workshops schon. Da kümmern wir uns schon um viele Sachen vor der Kamera, hinter der Kamera. Machen das dann mit euch in Gruppen, sodass jeder auch mal erfährt, wie es ist, vor der Kamera zu sein. Und bei den Schlossgespenstern werden wir Models vor Ort haben und noch einen Model-Coach. Das heißt, ihr habt dann drei Coaches, den Chris, den Model-Coach und mich. Und der Model-Coach ist in diesem Fall nicht die Mieke, die das die letzten Male gemacht hat. Die wandert nämlich aus, hat sie mir gesagt, sagt sie, oh, das ist schade, da wohne ich schon in Griechenland oder auf Griechenland.
Ups. Und die einfliegen lassen ist dann, glaube ich, keine Option.
Das ist nicht wirklich eine Option, nein. Das würde dann doch alle Rahmen sprengen und schafft sie auch zeitlich nicht. Also von daher, das scheidet leider, leider, leider aus. Aber ich hatte damals schon, als ich Mieke dann gefunden hatte, hatte ich schon ein zweites Model an der Hand, ein sehr erfahrenes Model, was ich dann nicht genommen habe, weil Mieke einfach in Göttingen vor Ort war. Und die habe ich jetzt nochmal kontaktiert und habe gesagt, Mensch, du, auch wenn ich dir damals einen Korb gegeben habe, meinst du denn, du hast trotzdem noch Lust? Und dann sagt sie, ja, na klar, kein Ding. Termin hat sie sich freigehalten. Das ist die Daria aus München. Auf der Workshop-Seite, wo ihr das auch buchen könnt, da ist ihre Webseite verlinkt, wenn ihr das seht. Die macht, also Schauspielerin und Model, und macht das schon sehr lange und sehr intensiv und auch richtig abgefahrenes Zeug dabei. Die hat also echt Erfahrung, wie das ist, sich vor der Kamera zu geben und zu bewegen, und kann dann eben auch die Models anleiten und euch eben auch helfen dabei, die Models dann selbst anzuleiten. Da bin ich auch schon sehr gespannt auf ihre Erfahrungen und Hintergrundgeschichten, die sie da zu erzählen haben wird. Das wird großartig. An Models haben wieder zugesagt. Wer schon mal dabei war, kennt sie. Verena ist dabei, Melissa, Sonja und Pascal kommt auch wieder als männliches Model. Also 4 Models sind auf jeden Fall dabei. Wenn jetzt natürlich die Anmeldungen hier reinplatzen und wir Full House haben, dann sehe ich zu, dass ich noch jemanden an Bord kriege. Aber ansonsten denke ich, kommen wir da gut mit aus. Ja, könnt ihr ab sofort buchen. Es ist günstiger als beim letzten Mal, aber etwas teurer, als ich es in meiner Schätzung angegeben hatte, weil
ich
konnte Perlepsch nicht weiter runterhandeln.
Hör mal zu, 2 Tage, also ich muss das jetzt mal kurz hier, das Ding kostet 449 Euro.
Richtig.
Für 2 Tage Workshop, für 3 Coaches, für 4 Models, da würden andere den doppelten bis dreifachen Preis dafür nehmen. Also ich weiß. Das ist unglaublich, also der Preis ist so sagenhaft gut.
Wir haben wieder den Rittersaal.
Ja, siehst du? Also wer im Rittersaal schon mal war und das Schloss selber ist als Location einfach der Hammer. Das ist so, also das ist ja ein Schloss, was nicht irgendwie, also man kennt so Schlösser, die sind dann geputzt, gewienert und was weiß ich, aber dieses Schloss, das hat noch so Patina, ne? Das ist noch echt, das ist noch, da ist nicht an jedem Mäuerchen gleich ein Geländer dran und was weiß ich alles. Also das ist so von der Ausstrahlung her, fürs Fotografieren ist es einfach echt und hammergut.
Das ist Mittelalter pur. Das ist ja auch eine alte Burg, die dann zum Schloss umgebaut wurde, und das sieht man ihr so auch an. Also das hat wirklich Charme, das Ding. Ist schon geil. Also ich freue mich, wenn ihr kommt. Ihr könnt das ab sofort buchen auf shopandsonic.de. Wir verlinken das dann auch mal direkt, wenn ihr möchtet. Da sind die genauen Informationen und Datum und alles nochmal zu stehen.
Sehr, sehr cool. Ja.
Ich freue mich riesig drauf.
Ja, absolut. Also sehr schön. Oh, und an dem, das sage ich jetzt nicht, wann ich Geburtstag habe. Schlossgespenster, Ende Mai.
Sehr schön.
Wir verlinken es.
Wenn ihr Fragen habt, einfach fragen.
Ja.
Dann hast du Neuigkeiten. Genau.
Ich habe noch einen kleinen, ein Update quasi. Und zwar haben wir letztes Mal über die Kodak-Coin gesprochen, also über deren etwas seltsam anmutenden Krypto-Bemühungen mit hier Blockchain und was weiß ich allem. Dann wurde mir irgendwo in die Timeline noch ein anderes Projekt gespült, das heißt Photochain.io. Mhm. Und das ist auch eine Blockchain-Foto bezügliche Geschichte, und zwar wollen die das Thema Stock Photography aufrollen mit einer Blockchain. Also die sagen nicht wie Kodak, wir machen alles, sondern die wollen sich tatsächlich nur auf den Stockmarkt werfen, okay, und damit quasi den Mittelmann rausnehmen und direkt zwischen Anbietern und Suchenden vermitteln und dann eben auch mit einem eigenen Token, der heißt Photon, PAT, das Ganze abwickeln. Und erst dachte ich, nö, nicht schon wieder. Dann habe ich mir das natürlich doch mal angeschaut. Nochmal, ne, das hier ist keine finanzielle Beratung. Das ist alles, also jeder soll sich da selber sein eigenes Bild machen. Was ich aber dann interessant finde, ist, naja, ich bin dann mal bei denen, die haben dann auch so, wie es bei solchen Sachen heute üblich ist, einen Telegram Kanal, auf dem man sich dann austauschen kann und die Leute direkt anhauen kann. Und ich habe die dann mal gefragt, ja, wie positioniert ihr euch gegen Kodak Coin? Und dann haben sie alle irgendwie mal kurz gelacht und meinten, naja, wir haben einen funktionierenden Prototypen, hier der Link. Und die haben das Ganze läuft auf Ethereum, das ist eine Kryptowährung, die diese Smart Contracts zulässt. Und da läuft es jetzt auf dem Testnetz in einer Implementierung, die funktioniert. Also das ist mal zumindest ein Proof of Concept. Das Ding funktioniert, das läuft. Die haben also ihre Entwicklungsarbeit zum Teil zumindest schon gemacht. Und die meinen dann, naja, also wir haben ein Produkt, zumindest eine Proof of Concept. Die anderen haben nur ein Logo. Das war die Aussage.
Auch eine Aussage, ja.
Ja, also Photochain ist auf jeden Fall auch nochmal so ein rund um die Fotografie angesiedeltes Ding, die jetzt, glaube ich, gerade aktuell, also heute ist der 23. Januar, die machen gerade jetzt einen Pre-Sale. Das heißt, die verkaufen erstmal Tokens an Interessierte mit irgendwie einem Discount und ab dem 25.01. ist der Pre-Sale rum und dann geht das in den öffentlichen Verkauf. Mhm. Also, wer da zuschlagen will, muss schnell sein. Aber das ist auf jeden Fall so ein Ding. Also, die haben zumindest was vorzuzeigen. Wie man das dann werten muss, will ich jetzt hier, ja, gehe ich jetzt nicht weiter in die Tiefe, aber sie haben zumindest mehr vorzuzeigen als Kodacoin, das auf jeden Fall. Die haben auch eine schöne Roadmap und alles, was man sich so eigentlich vorstellt bei so einer Geschichte. Also auch Details, was sie da genau machen wollen, wie sie es machen wollen und so weiter. Photochain.io.
Na denn.
Tja.
Was hatte ich gerade auf Twitter gelesen? Da hätte jemand am Nachbartisch gehört, wie sich zwei unterhielten und der eine meinte, bei diesem Blockchain mache ich nicht mit, ich bin schon bei Twitter und Instagram, das reicht.
Genau. Ja.
So viel dazu. Kommen wir lieber zu was Schönem, zu diesem hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Wir werden auch wieder unterstützt von Jimdo. Bau dir deine Webseite, ne, kostenlos, für immer, wenn ihr wollt. Oder eben 15 Euro sparen auf die Pro-Pakete mit dem Code Belichtigung. Jo, und jetzt hat mich eine sehr umfangreiche E-Mail von Christian aus Leipzig erreicht, die ich euch jetzt nicht in Gänze vorlese, aber ich euch mal einen Abriss dieser Geschichte gebe. Der hat sich nämlich eine Seite gebaut und hat geschrieben, wie es zu der Seite bordmeldungen.de gekommen ist. Er schreibt, liebe Happy Shooter, seit 3 Jahren hat er Koken verwendet. Das fasse ich immer zusammen. Also Koken haben wir auch mal drüber gesprochen, so eine Seite so für Portfolio und Fotografen, ganz toll. Ist schick und alles toll, aber, sagt er, das ist sehr belastend, wenn man kein schnelles und auch kein stabiles Internet hat. Und dann Zitat, ein solches oder eine solche Internetverbindung habe ich für gewöhnlich nicht, denn ich blogge von den Forschungsschiffen FS Polarstern und FS Meteor aus. Da hat man Internet über eine Satellitenanlage. Diese ist nicht gerade sehr breitbandig und leider auch durch die Schiffsbewegungen und Kurse bedingt nicht sehr stabil. Verbindungsabbrüche sind da die Regel. Ja, und dann führt er weiter aus, dass Koken das wohl nicht so lustig findet, wenn man mittendrin dann einen Verbindungsabbruch hat. Da hat sich wohl mehrfach die Datenbank von Koken zerschossen, was ich sehr interessant finde. Und hat dann nach Alternativen gesucht. Dann hat er so Kirby ausprobiert, das ist so einer dieser Dinger, wo du eben alles offline auf deinem Rechner vorbereitest, mit Markdown hinschreiben und so und dann eben alles, wenn du fertig bist, hochladen, so am Stück. Sagt er, ist auch alles super und hat auch toll geklappt, aber, Zitat, doch dann kam das Update. Scheiße, Layout zerschossen, eigene Änderungen weg, nicht schön. Ich will nicht ausschließen, dass ich meinerseits Fehler gemacht hatte, aber auf sowas wollte ich mich dann trotzdem nicht einlassen. Was ist, wenn das unterwegs passiert? Da hat er weitergesucht, hat er gegrübelt. Soll er WordPress nehmen, Joomla nehmen oder, sagt er, soll er denn doch mal Jimdo ausprobieren, was er hier bei Happy Shooting schon zigmal in die Ohren geblasen bekommen hat. Und dann hier Zitat, ich entschied mich letzterem eine Chance zu geben, also Jimdo, während der letzten Reise, auf der Reise, also im November, habe ich vom Schiff aus mit dem oben beschriebenen Rahmenbedingungen meinen Fotoblog neu aufgesetzt, parallel zum Koken CMS mit Inhalten befüllt und war erstmal begeistert, einfach, stabil und das trotz der mit der modernen Leitung oder mit einer Modemleitung aus den 90ern zu vergleichenden Internetverbindung. Wieder zu Hause habe ich dann die Pro-Version geklickt. Weihnachtsaktion mit 20 Euro Rabatt auf das erste Jahr. Edge. Also, okay, kann man machen. Und meine Domain bordmeldungen.de darauf weitergeleitet. Und 2, 3 kleine Anfragen wurden übrigens vom Jimdo-Team innerhalb kürzester Zeit beantwortet. Während der nächsten Reise werde ich Jimdo weiter testen und danach die älteren Blog-Einträge integrieren. Vielen Dank für den Podcast, den ich schon seit Jahren regelmäßig höre. Durch die Arbeit auf dem Schiff kann er halt nicht live dabei sein, sondern hört das Stück für Stück nach. Ja, wunderbar. In diesem Sinne, 3, 2, 1, Happy Shooting, Christian aus Leipzig. Fand ich ja, eine super Story, die mal so diesen Leidensweg zeigt, wie man irgendwie dahin kommen kann. Und die Seite, die er da gemacht hat, finde ich richtig, richtig schick.
Bordmeldungen.de.
Ja, also wir hatten vorhin schon festgestellt, sie lädt relativ langsam am Start. Wir vermuten, dass das an dem sehr großen Hintergrundbild liegt.
Das jetzt beim zweiten Mal aber viel schneller.
Also weil's vielleicht im Cache
muss
ist.
Das gecached werden oder so.
Das kann sein. Also da wäre vielleicht generell mal zu prüfen, wenn so ein Hintergrundbild da ist, dass man das möglichst klein rechnet. Das kann vielleicht helfen, das wäre mal so ein Tipp. Aber ansonsten hat er hier eine schöne Slideshow mit so ein paar sehr, sehr eindrucksvollen Fotos von verschiedenen Gegenden, wo sie eben mit dem Schiff waren. So eine Übersichtsseite mit einzelnen Artikeln. Und unter Bordmeldung, da gibt es eben dann von der FS Meteor und der FS Polarstern jeweils so Blog-Einträge von den Reisen, wo er da eben unterwegs war, mit wirklich eindrucksvollen Bildern hier. Eisbär und Grönland und wow. Also das lädt wirklich ein, so zum Durchblättern. Ich wollte dann halt gucken, wer er ist und wo was über ihn ist. Und da musste ich tatsächlich ein bisschen suchen, weil er hat dieses über mich, das hat er einfach nur mit so einem Fragezeichen in dem Menü hinterlegt.
Ah, okay. Da sollte man tatsächlich hinschreiben, über mich.
Ja, also das wäre jetzt auch mein Tipp an ihn. Das würde ich tatsächlich ein bisschen deutlicher machen. Auch wenn das sehr stylisch und ja minimalistisch ist mit dem Fragezeichen. Aber ich habe es nicht sofort gefunden und ich bezeichne mich zwar durchaus auch mal als Geek-Legastheniker, aber auf der anderen Seite bin ich schon nicht ganz unerfahren im Internet.
Nee, die Leute suchen halt nach dem Wort über.
Richtig.
Und da ist man so trainiert. Man
einfach haben. Aber ansonsten schön, auch Foto von sich hier mit Pinguinen.
Toll gemacht. Das ist ne, wenn du da irgendwo in der Arktis, Antarktis unterwegs bist, Fotogelegenheiten ohne Ende.
Es ist, ja, stimmt. Ja, und dann hat er hier noch das Kontaktformular ohne Capture, sehr gut. Captures hasse ich.
Sauber. Ja. Ich habe heute ein tolles Capture bekommen. R-E-R-E-R-E-R-E-R.
Ach, super. Error.
Egal, wir bedanken uns auf jeden Fall bei Jimdo für die tolle Unterstützung.
Und danke Christian für die starke Geschichte. Sowas mag ich ja sehr, sehr gerne.
Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Es gibt eine neue. Das Kickstarter-Projekt der Woche.
Wir brauchen noch einen Jingle für Kickstarter.
Ja. Das hat uns der Kai geschickt.
Richtig.
Das ist die Nubox, eine neue Boxkamera. Mhm. Was zum Henker.
WTF.
Also
Boxkamera musst du mal kurz erklären.
Genau. Kennen alle, die in den letzten zwei Jahren bei uns auf dem Klostergeister-Workshop waren. Das sind Kameras, die zu Millionen produziert wurden, heute noch für teilweise 1 Euro das Stück gebraucht zu bekommen sind. Das sind Kameras, die in der Regel aus Blech gefaltet sind, eine Linse haben, zwei Sucher haben, einen für Hochkant, einen für Porträt, für Quer. Die eine Belichtungszeit haben und in die man Rollfilm einlegt, der dann in der Box auf 6x9 cm belichtet wird. Mhm. Das ist so im Wesentlichen die Box, also billigst gebaut, wirklich, also günstiger kannst du eine Kamera fast nicht mehr bauen. Es gab sogar Boxen aus Pappe, also da hat man noch am Material gespart, aber in der Regel sind die aus Metall.
Sagt noch nichts zum Preis. Also einfache Box mit einem Einsatz, wo die Filmrolle draufkommt, über die Filmebene läuft und gut ist.
Ja.
Jetzt gibt es bei Kickstarter ein Projekt, was so sehr hemdsärmlich rüberkommt. Der Projektmacher, der sagt auch, wir wollen hier kein fancy Video machen, sondern ich will mal zu euch sprechen. Und,
der Typ ist aber schon professioneller Sprecher, wenn man sich das Video anguckt.
Ja, ist aber auch Fotograf und
Der spricht da, ich glaube, 10 Minuten in seinem Video ohne Punkt und Komma.
Und ohne Schnitt offensichtlich.
Ohne Schnitt.
Wobei du weißt nicht, wie oft das gedreht hat.
Okay.
Aber er erzählt halt. Er quatscht
dir ein Ohr weg.
Er holt so ein bisschen so dieses wollig-warme Analoggefühl von damals und die echte Fotografie. Und hat er ja auch recht. Das ist ja auch etwas, was wir sagen. Also die Leute steigen heute mit digitaler Fotografie ein. Die wissen gar nicht mehr, was diese ganzen Begriffe auch in den Fotobearbeitungen und in Lightroom, was das eigentlich alles heißt. Was ist denn ein Dia? Ein Dia-Streifen, was ist denn ein Kontaktabzug und so weiter. Und das mal wieder so ein bisschen zurückzubringen, ist ja auch toll. Naja, und er sagt, die Boxkamera, das war eigentlich so dieses Ursprünglichste, das Einfachste und wo auch ein bisschen Überraschungseffekt natürlich dabei ist, weil du keinen präzisen Sucher hast und so. Und das will er jetzt wieder zurückholen, indem er jetzt eben die Boxkamera Nubox anbietet. Jetzt wäre es natürlich ein bisschen blöd, wenn er einfach nur eine Boxkamera baut, wie man sie damals schon gebaut hat. Diese hier wird beworben mit einem wechselbaren Objektiv, was ja jetzt durchaus nicht uninteressant wäre, wenn man sagen könnte, ach komm, mach mal Weitwinkel, mach mal Tele und so weiter. So eine Box hat halt eine feste Brennweite. Und diese hier soll jetzt Wechselobjektive haben. So, und dann habe ich mir das Ganze mal angeguckt. Also zunächst mal, ich finde die nicht hässlich. Das ist so eine klassische Boxform und der hat das so ein bisschen im Retro-Style gemacht und es gibt es in verschiedenen Farben. Und wenn man ein bisschen mehr Geld bezahlt, hat die so einen Weathered-Look, also so einen abgegriffenen Look. Und es gibt
also sie ist auf alt gemacht, ja, das so, Material.
So auf Shabby-Look aber gemacht, ne? So auf Style.
So. Das Material?
Material ist, glaube ich, so ein 3D-Print, ne? So ein Kunststoff.
Genau, das ist Plaste aus dem 3D-Drucker, okay. Mhm.
So, das Ganze ist halt auch Mittelformat, 6x9, also nicht jetzt jemand, der sagt, ich mache eine Box, aber fürs Kleinbild. Nee, das ist ganz klassisch, 6x9, Mittelformat. Und dann habe ich geguckt, ja, aber wie ist denn das mit den wechselbaren Objektiven? Weil ich konnte das auf dem Foto und im Video gar nicht so ausmachen. Und da geht er dann im Video auch drauf ein und dann sagt er, ja, also man kann die Brennweite wechseln, wenn man den Film wechselt. Also mit dem Filmwechsel kannst du dann eine andere Brennweite benutzen.
Das ist wie bei vielen Boxen heute, ist der Einsatz innen, also du machst den Deckel auf hinten, ziehst dann innen den Einsatz raus und der Einsatz beinhaltet nämlich den Filmkanal, die Spulenhalter und auch die Linse.
Genau, und das hat er
dann auch. Und die ist da quasi dann eine andere Linse drin, okay.
Genau, das hat er auch. Das heißt, die Linse ist nicht in der Box außen, sondern in dem Halter. Und da gibt es dann, oder soll es dann, drei verschiedene Einsätze geben. Mit Normalbrennweite, mit Tele und mit Weitwinkel. Aber jetzt ohne Filmwechsel die Brennweite wechseln. Also das Wechselobjektiv finde ich ein bisschen irreführend an dieser Stelle. Weil ich könnte dann natürlich auch die Frage stellen, warum kauft man dann sich nicht gleich drei Boxen? Also, weil ich habe jetzt auch nicht gefunden, was dann die Einsätze kosten würden, wenn die denn mal da sind, weil
das ist auch nicht noch nicht ganz klar.
Das ist nämlich noch nicht ganz klar. Ich habe nämlich mal die Kommentare auch durchgelesen zu der Zeit, wo ich geguckt hatte. Da waren noch nicht so viele da, aber schon ein paar interessante. Denn die Kamera wird, so wie sie jetzt kommt, zum Beispiel keinen Bulb-Modus haben. Also Langzeitbelichtung, nein. Was ich persönlich sehr schade finde. Aber er schreibt, but we are looking into it for future designs. Ja, heißt das jetzt als Stretch Goal oder dann für die nächste Nubox? Nubox Long oder so. Dann wird sie kein Stativgewinde bekommen. Das soll aber als Stretch Goal dann da sein. Also da könnte ich mir vorstellen, dass sie das noch mit reinbauen. Also ohne Stativgewinde, nur in der Hand fände ich jetzt. Oh gut, wenn du keinen Ball passt, wozu dann Stativ? Und Wechselobjektive nicht in dieser Kampagne. Also die Box kommt mit einem 95 mm, das soll wohl etwa Normalbrennweite sein.
Tele, ungefähr, ja.
Ja, und Tele und Weitwinkel sollen dann Mitte des Jahres auf seiner Webseite zu kaufen sein. Preise gibt es nicht. They will be affordable. Also die werden
affordable bezahlbar ist immer sein. Eine Funktion der Größe deines Geldbeutels.
Genau, wird bezahlbar sein. Jetzt natürlich die Frage, was ist bezahlbar? Ist das ein halber Preis von der Nubox, ein Zehntel davon? Oder also weil wenn es 70% von der Box sind, dann könnte man sich auch gleich drei Boxen kaufen. Kann man sowieso wahrscheinlich, weil die Box in Schwarz soll $79 kosten, wenn man das
auf Kickstarter. Das ist ein
Steigermodell. Ja, das ist die ganz einfache. Also sie sind alle gleich, die haben nur einen anderen Look. Und die aufwendigeren Farben, nämlich dieser Weathered Look, also so ein Shabby Look, den gibt es in drei Farben. Da liegt man dann bei $119. Und dann gibt es noch so eine Vintage, die ist in Schwarz oder Braun mit Lederstücken beklebt. Da ist man dann bei 170, also 169. Und da fing es dann bei mir an, so ein bisschen. Also ich musste lachen.
Ich musste kräftig mit dem Kopf schütteln.
Weil ich habe da mal kurz überlegt. Also auf dem Klostergeister-Workshop, da kommst du ja mit einer Kiste und einer Tüte voller Boxen an, so quasi als Schüttgut. Und ich habe dann mal auf eBay nachgeguckt.
Für $79 kannst du geschätzt 79 Boxen kaufen.
Also ich habe bei eBay die erste Suche, die
Originale,
ich gemacht habe.
Originale, die sind nicht nur shabby look, die sind echt shabby, aber in gutem funktionellem Zustand.
Also für 10 Euro habe ich problemlos welche gefunden, das wären schon 8 Boxen. Und wenn man wahrscheinlich ein bisschen weiter guckt, du hast ja jetzt einen ganzen Satz geholt.
Du kriegst da oft so Sammlungen von hier 10 Boxen für 15 Euro oder.
Also oder insgesamt. Mal über den Flohmarkt gehen oder so.
Was oder so. Also Boxen wurden zu ihrer Hochzeit tatsächlich in Millionen Stückzahlen hergestellt. Und die gibt es heute wie Sand am Meer. Das ist kein seltenes Ding. Und dass da jetzt jemand hergeht und das nachbaut, aus einem 3D-Drucker in Plaste und es dann irgendwie noch mit Schmirgelpapier bearbeitet, damit es alt aussieht.
Meine Bakelit ist auch nur Plastik, ne? Aber das hat dann wenigstens echten Retro-Charme. Ne?
Ja, also es ist, ich finde das quasi etwas schamlos, dieses Kickstarter-Ding da rauszuhauen. Das ist
also ich rate persönlich davon ab, ich würde es nicht machen oder ja, vielleicht habe ich irgendwas ganz Wichtiges übersehen, was diese nun wirklich von allen anderen unterscheidet.
Nee, doch sie ist aus Plastik, das gab es damals nicht. Es gab ein paar aus Bakelit, also frühes Plastik, ja, aber 3D-Druck ist ja was ganz Tolles und deshalb, die gibt es auch in Rot, Blau und Gelb. Ist dann.
Ja, ich kann mir aber jetzt auch für 2 Euro eine alte kaufen und kann mir die selber. Eine
Sprühdose kaufen, ja, genau.
Mache ich meinen eigenen Wizard-Look. Da guckt man sich mal bei Tested an, wie das funktioniert. Hier auf YouTube kann ich empfehlen. Genau. Ne? Tested heißt das, glaube ich, der Kanal. Mit, sag schnell, wie heißt er?
Adam Savage.
Genau. Der von den Mythbusters. Und der zeigt nämlich, wie man so Sachen lackiert und auf alt macht und ja.
Weil der so Filmprops beruflich hergestellt hat. Ja, ja, also das ist so ein Produkt. Also auch die Beispielbilder, die da rauskommen, klar, die sehen aus wie Boxbilder, weil die mit wenig Schärfentiefe, weil halt das eine große Diagonale hat, das Ding, also 95 mm als Normalbrennweite. Kann schon richtig schöne Bilder mit sehr geringer Schärfentiefe machen, aber diese Bilder, die da zeigen, die kriegst du aus jeder alten Box genauso raus.
Ja, natürlich.
Also das ist ein Projekt, was mit der Unwissenheit der Leute spielt. Und das finde ich fast schon unseriös.
Also der Jochen sagt noch etwas, was ich durchaus unterschreibe. Er sagt, ihr vergesst, dass ihr da keine Kamera kauft, sondern eine Firmengründung unterstützt. Ja, das ist ja auch etwas, was ich immer wieder sage. Kickstarter ist kein Amazon oder sowas, sondern man investiert in eine Idee oder in ein Unternehmen oder in eine Person und als Dankeschön dafür erhält man eben ein Produkt vorab, bevor alle anderen es eben bekommen können. Das ist mit Sicherheit interessant, aber sorry, wenn das eine Firmengründung ist, die darauf aufbaut, eine Boxkamera mit wechselbaren Einsätzen zu machen, dann unterstütze ich das genauso wenig. Das ändert jetzt an meiner Meinung da gar nichts. Das ist zu wenig Idee. Tja, bin gespannt, wie ihr das seht. Ihr könnt das ja mal kommentieren auf happyshooting.de hier zur Folge 544. Mal gucken, wie eure Meinung dazu so ausfällt.
Jo, erzähl mir doch mal was über die Hasselblatt.
Die neue. Also alle Normalverdiener hören jetzt mal weg. Es geht um die Hasselblatt H6D 400C MS. MS steht nicht für Motorship, sondern für Multishot oder so, oder Multishoot, wie auch immer. Also es ist eine Hasselblatt, die kostet Geld, ich sag's gleich, 40.000 Euro, 1 Euro abziehen, dann habt ihr den unverbindlichen Kaufpreis. Und wir haben über die H6D schon gesprochen, nämlich in Folge 457. Da haben wir über die H6D 100C gesprochen, das war im Mai 2016. Ja, das ist schon eine ganze Weile her. Und das war eine Kamera, die mit einem 100-Megapixel-Chip, also Sensor, dahergekommen ist und hochauflösende Bilder gemacht hat, alles schicki. Und jetzt gibt es halt die 400C. Das ist aber kein 400-Megapixel-Sensor, sondern das ist auch ein 100-Megapixel-Sensor. Aber dieser ist beweglich gelagert. Das heißt, man kann, wenn man jetzt keine bewegten Motive hat, einen Multishot machen, um eine 400-Megapixel-Aufnahme zu bekommen. Der CMOS-Sensor wird dabei halt ganz fein in verschiedene Richtungen bewegt. Da werden insgesamt 6 Aufnahmen gemacht und miteinander verrechnet. Und das Ergebnis ist dann eben eine 400-Megapixel-Datei, nur mal um eine Pixelzahl zu sagen. Das sind 23.200 mal 17.400 Pixel. Das ist bannig.
Gibt es eine Info darüber, wie schnell diese Aufnahme gemacht ist? Also ist das was, wo man eine Sekunde warten muss, bis die durch sind?
Ja, Aufnahmen? Ja.
Also, ich hab's jetzt, also Stativ, Studio.
Es ist Studiozeug. Ja. Also nichts für Bewegung. Die 6 Aufnahmen, die dieser Riesenaufnahme dann resultieren, ergeben eine TIFF-Datei mit 16 Bit, die sagenhafte 2,4 Gigabyte groß ist.
Huch.
Und sie lässt sich dann auch nicht auf die Speicherkarte speichern, sondern dieser Trick funktioniert tatsächlich nur, wenn externer Datenspeicher angeschlossen ist. Es ist eine USB-C-Schnittstelle, ist da.
Na, immerhin.
Und dann kannst du da eine SSD oder was auch immer dran klemmen und dann wird das da drauf geballert.
Aha.
Der Sensor ist eine Mittelformatkamera, da wirst du jetzt wieder die Augen rollen. Der hat 53,4 mal 40 mm. Das fand ich jetzt größer als so andere digitale Mittelformatsensoren, die wir schon so hatten. Das ist schon ganz ordentlich, oder?
Ja.
53, ja. Also etwas über 5 mal 4 Zentimeter.
Ja, das kommt dann fast schon langsam an das Analoge.
Fand ich, also das ist ganz ordentlich, da kriegt man was. ISO 64 bis 12.800, also auch ein ordentlicher Range. Gut, ist halt ein CMOS-Sensor, die können das halt.
Im Studio ist das relativ wurscht,
oder? Und wahrscheinlich egal, ne? Also eher noch ISO 64 interessant, ne? Weil du in der Regel viel Licht hast. 3 Zoll Touchdisplay hinten drauf für die Bedienung. USB-C habe ich schon gesagt. Live View kann das Ding. Hat 2 Kartenslots. Wie gesagt, für Multishot wird es nicht benutzt.
Aber Multishot ist ja optional. Das heißt, ist du optional. Kannst die auch ganz normal im 100-Megapixel-Betrieb fahren und damit dann auch irgendwie Streetfotografie machen, wenn du willst.
Kannst du machen, ja. Sehr unauffällig.
Ja. Du, jedem das sein.
Wi-Fi ist an Bord. Und HD, UHD Video, also entweder Full HD oder Ultra HD, also 4K Video, dreht sich, ich weiß nicht mit wie vielen Bildern, soll im März 2018 schon verfügbar sein, eben für diese knapp 40.000 Euro. Ich denke, es wird da eine Zielgruppe für geben, die wird aber spitz sein, weil wäre sie breiter, wäre der Preis wahrscheinlich auch günstiger.
Kannst du noch ausgehen.
Ich fand's durch, also mich persönlich reizt das Ding zum Haben null. Rein von der Entwicklung her finde ich das aber schon spannend, wie sich jetzt da eben auch in diesem Mittelformatbereich Dinge tun, die wir jetzt sonst so vom APS-C und Kleinbildformat her kennen. So mit dem ganzen Videokram und so, weißt du?
Also,
das ist schon interessant.
Hausmeister Joachim sagt, man könnte sie an ein 5-Meter Spiegelteleskop klatschen, dann sei der Preis eh schon egal. Und Jochen fragt, ob sie einen schicken Holzgriff hat.
Nee, ich glaube nicht.
Nicht?
Nee.
Na, dann ist...
Ja. Da gibt es bestimmt nächstes Jahr eine Edition, dann kommen nochmal
50.000. Ich meine, ist ja von Hasselblatt, also
ja.
Eigentlich müsste da was Handgeschnitztes dran
sein. Ja, mindestens. Vielleicht ist der Sensor ja mundgeblasen, man weiß es nicht.
In irgendeiner Glashütte im Schwarzwald.
Mhm. Du, ich habe heute einen Livestream gesehen.
Jochen sagt, da nehme ich doch keine, siehst.
Ja. Ich habe heute vor der Sendung noch einen Livestream gesehen. Also heute am 23. Januar 2018 um 16 Uhr.
Hat aber jetzt nichts mehr mit Hasselblatt zu
Nein.
tun.
Nächstes Thema. 16 Uhr gab es einen Livestream von DJI. Und ich hatte gestern, also am Montag, den 22. Januar 2018, schon eine E-Mail, hier so ein Newsletter von DJI bekommen mit DJI Adventure Unfolds. Und dann ging das auf eine Webseite, wo ein dramatisches Video war mit tollen Aufnahmen. Und
ich habe auch so eine Ankündigung gesehen, das war aber noch eine frühere, mit nur so einem komischen Bild, so ein Standbild, wo man nicht gesehen hat, was es ist. Und da dachte ich, ja, jetzt haben sie die kleinen Kameras rausgehauen, die Mavic und die Spark. Jetzt wird mal wieder was Großes kommen.
Jetzt kommt was Fettes, ne?
Das war so die Idee. Und? Was ist es?
Ich hatte es auch gedacht, weil Adventure Unfolds ist ja klar, irgendwas mit Abenteuer und irgendwas Klappbares. Also da wird eine klappbare Drohne kommen. Und ich hätte jetzt vielleicht auch gedacht, dass da irgendwas ganz Großes kommt. Aber denkste Puppe, und plötzlich macht der Name auch Sinn, es ist die Mavic Air.
Also Mavic in kleiner, in leichter? Das interessiert mich jetzt ja schon so.
Ja, bisschen. Kann ich dir erklären. Also erstmal fand ich das lustig. Keynote musst du dir vorstellen, die haben eindeutig sich Apple Keynotes angeguckt. Der CEO kam da auch in Jeans und Weste, so ein dünner Typ rauf, hat ganz locker gesprochen, hat ein bisschen was erzählt, hat er echt gut gemacht und nennt das Ding Mavic Air. Du erinnerst dich vielleicht an MacBook Air.
Ja, klar.
Und
zieht es aus dem Umschlag oder was?
Steve Jobs ist damals mit so einem Umschlag, mit so einem firmeninternen Briefumschlag gekommen, so hat das Notebook daraus gezogen.
Envelope, ja.
Und er stand auf der Bühne und erzählt und so und sagte, ja, das Ding ist so klein, ne? Da hast du jetzt nicht nur dein Smartphone und zieht sein Smartphone aus der Gesäßtasche und die Fernbedienung, zieht die Fernbedienung aus der anderen Gesäßtasche, weil die ist auch kompakter, sondern hast dann auch noch die Drohne dabei und greift in seine Weste, also so eine Outdoor-Weste, greift so in diese Weste und zieht das aus der äußeren Westentasche, zieht er diese Drohne raus. Sehr lustig. Und sagt er, falls der Freund auch noch fliegen will, habe ich hier noch eine, zieht noch eine raus. Und einfach nur, weil es schön ist, zieht aus der Innentasche noch eine dritte raus. Also das war schon mal sehr beeindruckend. Also das Ding ist halb so groß wie die Mavic, passt also damit in so und Jackentaschen.
Die ist ja schon handlich.
Und die Mavic ist schon handlich. Das Ding ist halb so groß und hat wohl so 41% des Gewichts, also auch deutlich leichter. Hat so die Fläche von einem Smartphone, wobei das jetzt ein bisschen unpräzise ist, weil es gibt ja verschiedene Smartphones, aber man hat so ungefähr vielleicht eine Idee. Und das Ding ist tatsächlich die Wucht in Tüten und hätte ich keine Mavic, hätte ich direkt geklickt. Ich hätte gar nicht überlegt, ich hätte einfach direkt geklickt, aber nun habe ich ja schon eine. Sie haben ein Drei-Achsen-Stabi in diesem winzigen Ding drin, das hat die Spark ja nicht.
Die hat nur zwei, ja.
Richtig, ne? Das sind drei Achsen-Stabi und der auch noch verbessert gegenüber der Mavic, macht 4K-Aufnahmen, also das macht die Spark ja auch nicht. Sie ist faltbar, habe ich schon gesagt. Die Remote, also die Fernbedienung, ist kompakter. Zum einen ist das Design ein bisschen abgerundeter, zum anderen lassen sich die Sticks, die beiden, abnehmen und im Gehäuse verstauen, sodass du eben in die dritte Dimension den Platz sparst. Und die Ausstattung von diesem Ding in Hardware ist halt der Hammer. Also du hast natürlich die Kamera vorne an dem Drei-Achsen-Stabi, ist klar. Du hast aber ringsrum noch 7 Kameras, die das Ding für Navigation und Gestensteuerung und
Kollisionsvermeidung und so Zeug.
Dafür hat sie noch mehr Sensorik. Ach. Aber auch so das Halt, also das Schweben auf der Stelle ohne GPS-Signal und sowas, das wird auch über diese Kameras geregelt. Dann in 3 Richtungen kann das Ding Hindernisse wahrnehmen, also nicht nur nach vorne, sondern eben auch zu den Seiten. Sie reden von bis zu 21 Minuten Flugzeit, was bei halber Größe der Mavic der Flugzeit der Mavic entspricht oder sie sogar noch übertrumpft. Eine Reichweite von 2,5 Meilen mit der Fernbedienung. Das ist für uns Deutsche eh uninteressant, weil dürfen wir nicht.
Darfst du eh nicht.
Der
muss in Sichtweite fliegen.
Richtig. Der Sensor ist ein 2/3 CMOS, da weiß ich jetzt nicht, wie das im Vergleich ist, aber das ist kein winziger, also Fokus ist da durchaus ein Thema, das ist es bei der Mavic aber auch.
1/2, also ich habe kürzlich mal einen Vergleich gesehen, 1/2 Zoll mit 5,5 mm Brennweite und 1,7 Blende wäre ungefähr so ein Look, wie ich es jetzt gerade hinbekomme mit meinem Videosetup.
Kann sein.
Also, aber du hast natürlich trotzdem winzige Brennweiten, also 5,5 mm und so.
Richtig. Ist da ja aber auch kein Thema, weil du in der Regel ja sowieso Luftaufnahmen aus großer Entfernung hast bei Tageslicht und so weiter. Ja. Trotzdem wird Fokus halt ein Thema sein bei kürzeren Geschichten, weil ich hatte es mit der Mavic auch schon, wenn du den Fokus nicht setzt, dann hast du halt ein unscharfes Flugbild.
Ja.
24 mm äquivalent mit Blende 2,8 sitzt da drauf, also auch schön weitwinklig. 4K kannst du drehen mit 30 Bildern oder bis 30 Bildern die Sekunde mit 100 Megabyte pro Sekunde Datenrate. Ich glaube, bisher hatten sie 60. Also da ist richtig Information drin. Das war nämlich auch der Haken bei der Mavic. Also ich habe zum Beispiel meine Mavic auf 2,7K stehen, weil der Auflösungsgewinn bei 4K wird dann von der Kompression wieder aufgefressen. Mhm. Weil einfach die Datenrate nicht so hoch ist. Das haben sie hier also offensichtlich gelöst. Full HD dreht sie und das ist, finde ich, geil, mit bis zu 120 Bildern die Sekunde. Das heißt, du kriegst richtig coole Slow-Motion-Dinger aus der Luft hin.
Das ist beim Drohnenflug auch ganz sinnvoll. Hohe Framerate.
Ja, das sieht so geil aus.
Jupp.
Dann macht sie auf Knopfdruck Kugelpanoramen mit 32 Megapixeln. Dabei können auf Knopfdruck 25 Bilder in der Drohne, also on board, zusammengerechnet werden. HDR-Aufnahmen sind auch möglich. Ich weiß nicht, ob auch HDR-Video geht. Und sie hat 8 GB RAM an Bord. Er hat so gesagt, ja, man kennt ja das Problem, dann sucht man irgendwie seine Micro-SD-Karte und wo ist sie? Schnell, schnell. Und jetzt will ich aber schnell die Aufnahme machen. Kein Problem, weil sie hat 8 GB. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das zusätzlich zum SD-Slot ist oder stattdessen. Ich vermute mal nur zusätzlich. Weil sonst könnte 8G auch relativ wenig werden. Dann hat sie USB-Typ C zum schnellen Übertragen der Bilder. Das finde ich ja sehr schön, weil ich mag den Stecker lieber als diesen Micro-USB. Sie haben das Active Tracking verbessert. Also wenn du irgendwie sagst, hier guck mal, das bin ich oder das ist der Fahrradfahrer, dem du jetzt hier folgen sollst, dann musste man bisher so ein Kästchen darüber malen und dann ging das so einigermaßen. Also auch gar nicht schlecht, aber eben auch nicht immer gut. Und das haben sie jetzt verbessert. Jetzt tippt man nur irgendwo hin und sagt hier da, bitte folgen. Und dann erkennt das Ding automatisch, was du meinst und tut das. Und es gibt wohl so 2 Quickshot-Modi, wo du sagen kannst, so okay, jetzt hier, schnell, ne, mach mal einen kurzen Clip, hier so ein 10-Sekünder oder sowas. Dann schickst du das Teil los und dann fliegt das, sie nennen das Bumerang, in so einer Bumerang-Figur, also startet so vor dir, startet vor dir, fliegt dann so links an dir vorbei, hinter dich und gibt dann quasi den Blick frei, in den du guckst, wenn du so die Klippe runter guckst oder aufs Meer guckst oder so und kommt auf der anderen Seite wieder zurück und filmt dich dann von vorne. Und das alles auf Knopfdruck. Also du musst dann diese Parabel mit rauf, runter, um die Kurve rum und den Blick auf dich halten und so weiter. Das musst du nicht alles von Hand steuern. Da musst du keinen Kursus für besuchen, sondern das macht das Ding einfach auf Knopfdruck. Und das andere Ding nennt sich irgendwie, weiß ich nicht mehr, wie sie es genannt haben, aber das fängt mit so einem Kugel-Panorama-Look-Ding, ein Meteor, glaube ich. Und dann entfaltet sich das dann. Und also
sehr, Asteroid heißt
es. Asteroid, also sehr abgefahren. Sehr abgefahren auch die Smart Capture. Sie haben nämlich die Gestensteuerung verbessert und auch erweitert. Das nenne ich einfach mal Jedi-Style, ja. Also er hat auf der Bühne das Ding. Und
das soll tun.
Er hat das Ding.
Naja, auf der Bühne ist aber kontrolliertes Environment.
Ja, er hat es auf die Bühne gestellt. Also war jetzt nicht besonders hell die Bühne beleuchtet oder so. Ne? Er hat sie halt hingestellt, hat seine Handfläche ausgestreckt zur Drohne. Das Ding ist dann in dem Augenblick gestartet. Dann hat er seine Hand nach oben bewegt, die Drohne ist gestartet, also abgehoben bis auf eine Höhe, eben wo er hingezeigt hat. Und dann konnte er langsam die Handfläche nach links und nach rechts machen. Das kennt man von der Spark, die macht das auch. Aber hier konnte er seine Hand extrem schnell nach links und nach rechts bewegen. Und die Mavic Air ist wirklich so einfach hinterher geflogen. Und oh, scheiße, die Hand ist weg. Ich muss hinterher, zack, zurück in die andere Richtung. Richtig flott. War geil. Und dann sagt er, ja, was machst du jetzt aber? Jetzt soll sie ein bisschen weiter weg von mir. Dann hat er seine zweite Hand hochgehoben. Also so beide Hände vor sich gehalten und hat die Hände dann vor sich auseinander bewegt. Hat gesagt, hier so viel will ich sehen. Und dann sagt die Drohne, oh, dann muss ich weiter zurück. Und dann fliegt sie zurück. Und dann bleibt sie da, wo sie ist. Und dann kannst du mit der ausgestreckten Hand auf sie zugehen oder von ihr weggehen. Und dann folgt sie oder sie haut ab und wieder links, rechts, rauf, runter. Hat er die Hände wieder zusammengenommen, kam sie wieder näher ran, hat er sie wieder gelandet. Sehr beeindruckend. Und was auch beeindruckend war, die Dinger bisher, die können eben nach vorne gucken. Und wenn du diese Kollisionswarnung anhast, dann bleibt sie ja stehen. Also fliegst du irgendwie auf eine Mauer oder auf einen Baum zu und dann sagt sie, piep, 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 hier ist ein Hindernis, ich bleib mal stehen. Diese hier erkennt dieses Hindernis und sucht sich automatisch einen Weg dran vorbei. Deswegen wahrscheinlich auch die Abstandswarner an die Seiten. Das heißt, du schiebst nur den Bewegungsregler auf, flieg mal nach vorne und dann fliegt das Ding nach vorne. Und dann ist da ein Hindernis und dann sagt sie, oh, da ist ein Hindernis, links geht nicht, rechts, ja, oben drüber. Dann fliegt sie oben drüber, dann fliegt sie hinten wieder runter, dann sagt sie, oh, da ist rechts was im Weg, und dann fliegt sie links dran vorbei und fliegt wieder zurück.
Das waren jetzt aber alles Demo-Cases in der Keynote. Das heißt, Real-Life-Performance hat noch keiner gesehen.
Werden wir dann sehen, ne? Also sie haben das aus ihren Labors gezeigt und auf der Bühne halt so ein Parcours aufgebaut gehabt aus Pappbäumen, um das mal zu demonstrieren. Mal gucken, was die Realität dazu mit kleinen Ästen und Lücken und so sagt.
Du scheinst sehr begeistert zu sein.
Ich bin sehr begeistert.
Willst du jetzt deine Mavic verkaufen?
Nein. Sie fliegt, das könnte für dich interessant sein, kannst mal umrechnen, 16.400 Fuß?
Ja, das ist schon recht hoch.
Also ohne Umbauten kannst du damit wahrscheinlich auch vom Mount Everest nochmal eine Luftaufnahme machen.
In Kilometers, 5 Kilometer Höhe. Naja, reicht noch nicht ganz, aber ist okay.
Mhm. Aber vom Basecamp geht's, ne?
Knapp, ja.
Da wird sie noch fliegen. Ziemlich abgefahren und jetzt halte ich fest, das Ding kostet $799.
Also liegt zwischen der Mavic und der Spark, ja.
Ja. Also ich hätte jetzt gedacht, es ist teurer als die Mavic, aber nö. Es macht mehr als die Mavic. Haben sie auch gesagt, sie liegt bei stärkerem Wind stabiler. Also auch der Gimbal ist stabiler und die Drohne ist stabiler. Mhm. Also alles besser eigentlich als die Mavic. Kleiner, leichter, alles. Und dieses Flight More Package mit dieser Lederpackung und was da noch alles so dazu gehört, liegt bei $999. Und kannst jetzt vorbestellen und ab 28. Januar soll geliefert werden. Mhm. Wie gesagt, hätte ich keine Mavic, hätte ich jetzt geklickt. Aber zwei brauche ich nicht.
Ich habe keine Mavic, ich klicke jetzt trotzdem noch nicht.
Ja.
Ja. Das ist also Drohnen sind schön und gut, aber du hast halt bei Drohnen immer auch ein Ding, was dann erst, wenn du sie fliegen willst, mitschwingt. Und das ist dieses, du nervst andere Leute damit.
Klar, also der Einsatz.
In dem Moment, wo du, das ist so wie, boah, ich werde der tolle Streetfotograf und dann stehst du da und traust dich nicht, Leute zu fotografieren, richtig, weil du sie nervst. Also das ist ein echt ein wichtiger Faktor. Und irgendwie, ja. Weiß ich nicht. Also für mich ist das tatsächlich ein Faktor, der mich davon abhält, jetzt irgendwie mit der Drohne in der Gegend rumzufliegen. Ich habe das jetzt von einem Freund gehört, der in den USA viel mit Drohnen fliegt und der hat bei sich in der Nachbarschaft, hat der erstmal richtig Diskussionen führen müssen, weil Leute ihn angegangen sind, weil er da irgendwie, ja, der schaut mir jetzt ins Badezimmer rein, was weiß ich, also naja, aus Unwissenheit eben, entsprechend gleich mal alle Vorteile ausgepackt haben und er hat eine Höllenmühe gehabt, das irgendwie wieder in gerade Bahn zu lenken und nicht in der Nachbarschaft irgendwie nur noch böses Blut zu haben. Das sind alles Faktoren, die muss man halt auch mitrechnen. Aber ist ein cooles Gadget, ist absolut ein cooles Gadget.
Also hier übers Dorf fliege ich auch nicht. Ich habe zwar schon ein paar Tests gemacht, aber ich bleib dann über unserem Grundstück.
Weißt du, früher war das noch so, da haben dann die 14-jährigen Stöpsel beim Nachbarn geklingelt und Entschuldigung, unsere Frisbee ist auf ihrem Dach gelandet.
Richtig.
Heute klingelst du dann und sagst, ja, sorry, meine Drohne ist in ihren Kamin geflogen, darf ich mal kurz in ihren Keller.
Ja. Nee, aber ansonsten, Joachim sagt ja hier auch im Slack, wer am Land wohnt, ist klar im Vorteil. Ganz genau. Also wenn ich halt so ein bisschen hinter die Weiden gehe und dann kann ich über die Wälder fliegen und das geht da schon alles. Ist schon schön.
Ja, es sei denn, du wohnst in Nähe eines Militärflughafens.
Ach, wie wir hier. Ja, ihr da.
Ja, wir
dafür da. Habt ihr eine Villa, das ist doch auch schön. Lass uns über was anderes sprechen.
Was denn?
Über Micro Four Thirds. Und Autofokus-Adapter.
Du hast ja gebastelt und du hast ja mal einen kommen lassen. Einen,
ja, ich habe es mal ausprobiert.
Adapter. Was hast du jetzt genau adaptiert?
Canon-Objektive an die Micro Four Thirds, also an die Olympus in diesem Fall. Mhm. Und zwar mit einem Comlight. Ein Comix heißt das von Comlight. Adapter.
Okay.
Das ist einer, der auch in den Kommentaren auf meinem letzten Rand, den ich abgefeuert hatte, ohne so ein Ding mal selbst besessen zu haben, unter anderem erwähnt wurde, weil der ist noch bezahlbar. Und da habe ich gedacht, gut, komm, probier's doch mal aus. Habe ich ausprobiert und ich muss sagen, geht so. Also haut mich nicht vom Hocker, ich bleib da bei meiner Meinung. Muss die allerdings insoweit revidieren, als dass sie echt sehr abhängig von den verwendeten von der verwendeten Hardware ist. Also in meinem Fall kann ich nur reden über die Olympus OMD EM1 Mark I. Eine andere habe ich nicht zum Testen.
Und was hast du da daran adaptiert?
Und dran habe ich gemacht mein Canon 24 bis 105, Blende 4, so den Klassiker. Autofokus läuft, Stabilisator springt an, Blende lässt sich steuern, insofern schon mal ein großer Vorteil. Das heißt, es ist auf jeden Fall schon mal besser als ein dummer Adapter. Weil
ist der Autofokus auch einigermaßen snappy?
Ja, pass auf, also zumindest mal die Blendensteuerung ist ja schön. Ne?
Okay.
Das ist ja schon mal toll. Autofokus ist langsam und sprunghaft. Also wie soll ich das beschreiben? Du fokussierst und dann macht es immer so zip, 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 zip.
Was tastet immer? Sich irgendwie ran.
Tastet so sich ran, fährt ein Stückchen vor, fährt ein Stück zurück. Und dann hört es irgendwann auf. Also er versucht das nicht endlos. Wahrscheinlich, weil die Kamera irgendwann mal sagt, reicht jetzt. Dann machst du nochmal, dann machst du nochmal. Also manchmal musste ich 2 oder 3 Mal fokussieren, bis ich wirklich einen Fokus hatte. Und das ist besser, wenn sich die Entfernung nicht so stark ändert zu dem Punkt, wo du eben warst. Also wenn zwischen den Aufnahmen der Fokus ungefähr in derselben Entfernung ist, dann ist er relativ zügig da. Also relativ zügig. Das ist kein Vergleich mit nativen Objektiven. Wenn du dann aber sagst, okay, jetzt war ich hier im Nahbereich, sagen wir mal irgendwie beim Meter, und jetzt halte ich mal auf irgendwas, das ist 10 Meter weg, dann geht's wieder los. Passt nicht. Nochmal ausprobieren. Also war nicht toll. Aber immerhin hat immer mal wieder den Fokus getroffen, wenn man ein bisschen Geduld hatte.
Schnell arbeiten damit ist schwierig, sagst du.
Ja, also ich würde nicht mal Porträts damit machen wollen, ehrlich gesagt. Dann habe ich eben wegen der Porträts habe ich gesagt, gut, das mag ja am Objektiv liegen. Schnapp dir mal mein Lieblingsobjektiv, nämlich das Canon, das 85-1.8. Auch hier, Blende, Autofokus wird angesprochen, funktioniert, aber ich habe es nicht hingekriegt, dass der Autofokus auch mal trifft. Ich glaube, einmal hatte ich es, dass er den Fokus getroffen hatte, aber da war ich, glaube ich, sowieso gerade in der Distanz, dass es ganz gut gepasst hat. Da hat er
nichts. Hast du bei hell oder bei dunkel probiert?
Bei Kunstlicht.
Bei Kunstlicht.
Und am Abend zumindest noch raus. Also es war jetzt nicht dunkel, ne, es war bewölkt und habe aus dem Fenster eben auf die Büsche fokussiert für die Entfernung. Also war gar nichts zu wollen. Und dann habe ich noch ein Sigma, meinen Weitwinkel genommen, das 12 bis 24. Auch da, Blende, Autofokus funktioniert. Autofokus auch hier sehr langsam und sprunghaft, vergleichbar mit dem Canon. Auch hier wieder so, nee. Und dann habe ich überlegt, ja gut, wofür kann man es gebrauchen? Also für Landschaft vielleicht, weil da kommt es nicht auf Geschwindigkeit an und man freut sich, dass man die Blende verstellen kann. Fokus ginge dann natürlich auch manuell. Also dann ist das Einzige, was übrig bleibt, ist dann die Blendensteuerung. Für Porträt ist es mir nicht zuverlässig und auch nicht schnell genug und für Sport auf jeden Fall zu langsam. Also ich bleibe da bei meiner Aussage, das ist jetzt ein günstiger Adapter. Es gibt ja noch diesen Metabones, irgendwie für 400-500 Euro Adapter. Mag sein, dass der besser ist. Mag sein auch, dass diese Adapter mit einer Panasonic besser sind oder mit einer Mark II besser sind. Oder ich habe jetzt zum Beispiel auch von Canon das Tele nicht ausprobiert, was für mich jetzt noch ganz interessant wäre, wenn das gehen würde. Aber da erwarte ich jetzt halt auch keine Wunder. Aber jetzt in diesen Kombinationen kann ich das nicht empfehlen. Und wenn jemand überlegt, von Canon jetzt zu wechseln auf Micro Four Thirds, mit dem Hintergrund, dass man ja mit dem Einsatz von 200 Euro seine ganzen Objektive vollwertig weiter nutzen kann, sage ich weiterhin, nein, kann man nicht. Vergesst das einfach. Dann überlegt wirklich, welche Brennweiten ihr wirklich braucht, was ihr wirklich benutzt, was ihr wirklich damit machen wollt und holt euch dann natives Glas. Ja.
Also eher so skeptisch.
Ja. Also bin weiterhin nicht überzeugt. Und der Uwe, der das ursprünglich gefragt hatte, dieses Thema, der das aufgebracht hatte, der hat nochmal geantwortet. Vielleicht kannst du das mal vorlesen, kann ich was trinken?
Jawohl, der Uwe schreibt, Moin, vielen Dank speziell an Boris, dass du mir unter anderem Mail in Folge 541 eine klare Antwort gegeben hast. Auch wenn dieses durch Kommentare eventuell ein wenig verwässert wurde. Ich habe mich zwischenzeitlich auch ein wenig mit den Adaptern beschäftigt und so richtig überzeugt mich das, was ich da höre und lese, dann auch nicht wirklich. Metabones-Adapter sollen funktionieren, sind aber richtig teuer. Also, was soll ich sagen? Ich habe mich nun für einen kompletten Umstieg entschieden. Im Eintausch für meine DSLR-Objektive habe ich mir nun eine Panasonic G9 mit Leica 12 bis 60 zugelegt. Das Olympus 60er Makro ist dann auch dank Olympus Cashback noch dazugekommen und das ist ja mal schnuckelig klein.
Kann ich bestätigen.
Der erste Eindruck klein, aber nicht unbedingt leichtwertige Ausführung und viele Funktionen, die ich noch nicht alle kenne und nutze. BQ,
was ist Bildqualität?
Achso, Bildqualität ist nach meiner Einschätzung sehr gut. ISO 1600 und auch ISO 3200 sind nach Entrauschen in Lightroom gut nutzbar. Autofokus ist richtig fix. und dank Joystick auch schnell verschiebbar. Generell ist der Joystick ein hilfreiches Feature. Der OLED-Suche ist klasse. Schulterdisplay finde ich gut und nützlich. Schulterdisplay?
Die G9. Wenn du von oben auf die Kamera guckst. Und
ach so, das. Seitendisplay. Alles klar. Kurz und gut, aktuell bin ich sehr zufrieden mit der G9, aber wir müssen uns halt noch besser kennenlernen. 400 Seiten Anleitung wollen halt gelesen werden. Auf diesem Wege auch noch einmal vielen Dank für die vielen unterhaltsamen Stunden, die ich mit euch im Stau verbringe. Übrigens, was machen denn eigentlich die Franzbrötchen? Stichwort anderer Podcast. 3:1 Neuanfang. Viele Grüße aus dem Rheinland, Uwe.
Ja, Grüße an Uwe. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zu der Entscheidung. Das ist immer so ein großer Schritt. Das war für mich ja auch hart, so vom Großformat auf die Hälfte runter. Schwierig. Oder Viertel sogar, ne? Ja, finde ich toll. Und ja, natives Glas, da wirst du viel Spaß mit haben. Das 60er Makro, das ist klasse, finde ich. Und ja, man hat ja bei Micro Four Thirds die Auswahl, ne? Die ganze Panasonic Leica Charge an Objektiven, die Olympus-Reihe gibt es und dann gibt es ja noch andere Anbieter. Also es gibt schon viel Glas dafür. Ja, bin mal gespannt, wie deine Erfahrungen so sind. Ja, und Franz Brötchen, anderer Podcast. Naja, das...
Es köchelt vor sich hin.
Es gab erstmal ein paar andere Themen, die natürlich wichtiger waren hier in der Planung, und Franzbrötchen nach Kiel tragen ist jetzt steht nicht unbedingt auf meiner Priorität 1 Liste, aber wir haben lockeren Kontakt, sage ich mal. Man hört sich gegenseitig immer wieder und ja, kommt Zeit, kommt Franzbrötchen-Gespräch. Seid gewiss, sollten wir uns, also sei es jetzt als Happy Shooting oder nur ich allein, ist wurscht, aber wenn einer oder beide von uns irgendwo nach Kiel oder Hamburg tingeln, um da ein großes Podcaster-Treffen zu machen, dann werden wir das hier groß ankündigen, weil ohne Hörer macht das ja gar keinen Spaß.
Mit öffentlichem Franzbrötchen jagen.
Selbstverständlich.
Ja. Und du übrigens, apropos andere Formate, ich habe auch noch was gemacht hier, und zwar, ich habe ja erzählt von der Video-Streaming-Geschichte mit der APS-C-Kamera, die ich jetzt hier habe, die Sony Alpha 5100. Mhm. Und das eine Problem, was ich noch nicht gelöst hatte, war das Thema Dauerstromversorgung. Da habe ich mir jetzt aus China so ein Dummy-Akku, also so ein Batteriekuppler heißt das, glaube ich, kommen lassen, mit einem entsprechenden Spannungswandler dran, der dann von USB auf die hier nötigen 8, irgendwas Volt hoch transformiert. Der tat aber nicht, also der Spannungswandler war mir scheiße, also habe ich mir dann aber den Batteriedummy immerhin hier genommen, der nicht nur übrigens elektrisch macht, sondern auch irgendwie die Datenleitung noch befüttert, damit die Kamera denkt, sie hat denn tatsächlich einen echten Akku, und habe mir dann noch einen entsprechenden Spannungsregler kommen lassen, der genau diese 5 Volt eben hochtransformieren kann, und habe mir da jetzt einfach in einer kleinen Lötarbeit die Tage das noch irgendwie zusammen gebastelt. Also das Thema ist jetzt gelöst.
Sehr schön.
Die Kamera hat jetzt eine Dauerstromversorgung, USB, zieht auch nicht viel. Also die kommt hier mit irgendwie 300 mAh aus oder so. Ist also sehr genügsam. Und ja, das ist also jetzt, das Päckchen ist jetzt komplett und es tut und läuft. Und ich bin happy.
Dann ziehe ich mal den Nachtrag für den Videostream gleich mal dazu, weil das passt ja dann ganz gut.
Mach das.
Da gab es nämlich ein paar Antworten in den Kommentaren auf happyshooting.de. Fand ich prima. Mach da bitte weiter. Von Remo nämlich zum Beispiel, weil ich ja auch nach Alternativen gefragt hatte. Und er sagt, wegen dem Webcam-Problem wäre eine Panasonic Lumix GH3 bzw. GH4 interessant, mit einem Panasonic 20mm 1.7 oder ähnlich GH3 mit 20mm Gebrauch zwischen 350 und 400 Euro.
Nee, das, eben nicht.
Das ist dein Kommentar halt dazu, 20mm sind zu lang.
Geht nicht von der Brennweite.
Das heißt, Brennweiten-Äquivalent wäre bei dir eher so ein 16mm gefragt.
Mhm. Was das ist das eine. Ist? Und das andere ist, also die hat da eben Micro Four Thirds statt APS-C. Mhm. Das zweite ist, ja, der Sensor ist noch ein bisschen kleiner. Das heißt, potenziell hält man da wahrscheinlich auch mit der ISO noch ein bisschen anderen Spielraum.
Dafür hast du mehr Offenblende, da kommt ja auch mehr Licht dann durch.
Wahrscheinlich. Und wenn du sagst, Gebrauch zwischen 350 und 400, ja, die Sony habe ich gebraucht für 250 bekommen. Mhm. Also deshalb ist die Kombination einfach teurer und gibt mir nicht genug. Die Lösung, die ich habe, ist genau die richtige für mich jetzt.
Also für dich keine Alternative. Für mich könnte das interessant sein. Ich habe jetzt noch nicht ausprobiert, inwieweit das mit meiner Olympus funktionieren würde. So mit HDMI-Out und so, das müsste ich auch mal testen, was die da tut. Wenn sie das nicht tut, wäre das für mich natürlich insofern interessant, als dass ich kein Glas bräuchte, denn ich habe Weitwinkel ja hier für Micro Four Thirds. Ja. Also das war für mich ein interessanter Einwurf. Und von Hendrik kam noch eine ganz andere Richtung, nämlich als Alternative schreibt er, müsste sich die Nikon D7200 anbieten. Diese verfügt über einen HDMI-Ausgang, der nur das Bild zeigt. Und wie bei der Nikon D750 kann man die Ausschaltzeit auf unendlich stellen. Gibt noch einen Akkugriff dazu und sie überhitzt nicht so schnell. Hat er zumindest noch nicht geschafft, sie zum Überhitzen zu bringen. Und bei Gunther, der ja hier auch schon im Podcast war, der Wegner, Gunther Wegner, der hat da auch einen Blogbeitrag zu der 750, wie man die eben für HDMI-Aufnahmen umstellt und einstellt und so weiter. Haken allerdings, das Ding, also eine D7200 ist deutlich teurer als das, was du jetzt als Lösung hast, und sie hat kein Klappdisplay. Mhm.
Ja,
also das ist schon der, praktisch. Ne?
Der Preispunkt, und die ist auch deutlich größer, die 7200.
Ja, gut, das stimmt.
Also der Preispunkt, ja, aber handlich ist in dem Fall tatsächlich irgendwie angenehmer. Also der Preispunkt wäre natürlich ein Thema. Das Thema Klappdisplay ist auch ein Thema. Also nachdem die jetzt hier die 5100, ein 180 Grad hochklappbares Display hat und das zur Selbstkontrolle nutzbar ist, ist also das ist göttlich gut. Das ist auch insofern gut, weil das so dicht über dem Objektiv ist, dass wenn du in das Display schaust, also dich selber kontrollierst beim Sprechen, dann sieht das so aus, als ob du in die Linse schaust. Du schaust also so knapp an der Linse vorbei, dass das noch durchgeht. Das ist das eine. Und die Frage, ist die tatsächlich, also man kann die Ausschaltzeit auf unendlich stellen. Das kann ich ja bei meinen Canon-Spiegelreflexen auch tun. Ich kann dem sagen, schalt nicht ab. Und dann schält sie auch nicht ab, bis sie intern aus Überhitzungsschutzgründen doch abschält.
Na, das soll die Nikon halt wohl nicht machen.
Und wenn sie das nicht macht, also ich habe jetzt die Sony habe ich tatsächlich jetzt mal zum Testen einfach über Nacht laufen lassen. Ich habe die abends angeworfen und habe sie bis morgen durchlaufen lassen. Und die hat also mal locker irgendwie 10, 12 Stunden problemlos gemacht, ohne irgendwie auch nur das kleinste Temperaturproblem zu bekommen.
Oh, super.
Und das ist jetzt zwar nicht das ist nicht nötig, dass die so lang läuft, aber sie muss halt schon am Stück ein paar Stunden können. Hm. Und das kann sie jetzt auf jeden Fall, da bin ich mir jetzt ganz sicher. Ja, also die Lösungen, also klar, wenn jetzt jemand da draußen sich auch so eine Streaming-Lösung zusammenbauen will und irgendwas von diesen Teilen schon hat, dann ist das total sinnvoll. Aber wenn man so von null anfängt, also ich bin mit den 400 Euro für Kamera mit Objektiv, mit APS-C-Sensor, tja, ist für mich tatsächlich bisher nicht geschlagen worden.
Hm. Ja. Also ich bitte weiterhin um Feedback, was dieses Thema angeht, weil ich habe noch keine Lösung. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert, wie gesagt, mit der EM1 Mark I. Und ich weiß auch nicht, ob es sinnvoll wäre, diese dafür zu verwenden, weil dauernd umstellen und aufbauen, und da hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch wenig Nerv. Also wenn, dann würde ich eine fixe Installation vornehmen.
Das ist der nette Vorteil hier. Das ist halt eine fixe Installation. Ja. Die steht da, die bleibt da stehen, die Kabel sind angeschlossen und ich brauche nur noch anschalten und kann loslegen.
Also vielleicht hat ja noch jemand Tipps da draußen, wie man sowas hinbekommt, ohne die Probleme, die Chris in der letzten Folge ja geschildert hat, weil das möchte ich bitte nicht machen.
Ich habe das ja auch auf Tips from the Top Floor geschildert und habe dann von einem Hörer das Feedback bekommen. Also der meinte, so nach der Hälfte ungefähr hätte ich mich an deiner Stelle ja weinend in eine Ecke verkrochen.
Ja,
definitiv. Ich bin sehr froh, dass ich da echt durchgepowert habe und nicht zwischendrin aufgegeben habe.
Ja. Die Kamera wird dich angeguckt haben und gesagt haben, ah komm, du willst es doch auch. Komm, ich mach mal noch einen Weichzeichner rein hier. Komm, mal gucken, ob du die Lösung findest. Ohne Kampf
gebe ich nicht auf, genau. Nee, es ist gut. Es ist alles gut, es funktioniert. Es ist tatsächlich jetzt eine Lösung, die 100% Output bringt von dem, was ich wollte.
Apropos Kampf.
Oh, was jetzt?
Der Bernhard fragt, Boris, hast du auch schon Exposure X3 von Alien Skin angeschaut und getestet? Gruß, Bernhard.
Was ist das?
Alien Skin kennt man vielleicht von früher. Die haben so Bearbeitungs-Plugins für Photoshop gebaut und für andere
Alien Programme. Alien Skin, sind das nicht Gaming-Laptops? Nee, das war Alienware, war das.
Ja, genau.
Entschuldigung.
Nee, Alien Skin, die haben so Grafik-Plugins gemacht. So Schatten und 3D-Kanten. Stimmt. Und so Zeug.
Stimmt.
Und die haben jetzt eine ganz eigene Software, sie haben sie natürlich weiterentwickelt, die haben eine ganz eigene Software, so ein bisschen wo man sagen könnte, vielleicht eine Lightroom-Alternative. Also eine Verwaltung, ein RAW-Entwickler. Ja, denke ich. Kannte ich noch nicht. Probiere ich aus. Ne? Also nicht, weil Bernhard das jetzt geschrieben hat. Sorry, Bernhard, du warst nicht der Erste, sondern ich hatte schon eine Meldung aus der Schweiz. Habe einen Hinweis da drauf. Und da habe ich mir das die letzten Tage dann mal angeschaut. Und ich muss sagen, der Ansatz gefällt mir wirklich gut. Sie arbeiten, also sie bewerben das Ding auch als ohne Datenbank, also kein Import in eine Datenbank und langwierig, sondern wenn die Bilder irgendwo in einem Verzeichnis liegen, genau, Verzeichnisse abscannen, durcharbeiten, dann geht das alles ganz schnell von der Hand. Und das haben sie auch tatsächlich relativ clever gemacht, dass man nicht einfach die ganze Festplatte oder SSD oder Netzwerk irgendwie durchstöbert, sondern dass du eben sagst, welche Folder sind es denn, wo deine Projekte drin liegen und also sehr ähnlich, wie man das in Lightroom macht, nur eben nicht mit dem Import an der Stelle, wobei es durchaus einen Import-Dialog gibt, die dir hilft beim Kopieren und Struktur anlegen und umbenennen und sowas. Aber sie benutzen unter der Haube dann eben doch eine Datenbank, um sich nämlich einen Stichwortkatalog aufzubauen zum Beispiel. Das heißt, wenn du jetzt in irgendeinem Bild ein Stichwort vergibst, Pferde, und gehst dann zum nächsten Bild und tippst wieder PF, dann kriegst du das halt schon direkt als Vorschlag. Was eben viele nicht tun, wenn sie keine Datenbank haben. Und du kannst auch verzeichnisübergreifend suchen nach Metadaten und nach Stichworten, was eben viele, die keine Datenbank haben, auch nicht können. Das heißt, die machen so ein bisschen so, ja, sie scannen Verzeichnisse ab und bauen eben unter der Haube so einen Suchkatalog oder sowas auf. So ganz habe ich es jetzt nicht analysiert, aber so in der Art wird das funktionieren. Kannst auch eigene Selektionen noch anlegen und so Zeug machen. Ganz pfiffig. Also Verwaltungsfunktionen, das sieht soweit ganz gut aus. RAW-Entwickler, absolut gute Qualität, also habe jetzt nichts gefunden, was da ein K.O. wäre an der Renderqualität. Feinste Details kamen gut durch, Entrauschen hat gut funktioniert. Rauschen hinzufügen ist sehr toll. Also wenn du Filmkorn hinzufügen willst.
Also Korn, nicht Rauschen.
Ja, also
das Korn, ist nett. Und dann muss hallo, da muss man vorsichtig. Ne?
Analog rauschen. Wenn du das hinzufügst, das macht er tatsächlich sehr gut. Also sieht toll aus. Aber dann, also zum einen ist die Reaktionsgeschwindigkeit, also ich teste alles auf dem MacBook Pro, auf dem 2015 mit i7 Vollausstattung, also SSD und Maximalram.
Von denen sind heute noch einige unterwegs, ja.
Das ist ein absolut schnelles Gerät, also die neuen, die 2016 und 2017 sind nicht wirklich schneller. Also das ist so ein bisschen so der Stand. Und auf dem arbeite ich ja mit Lightroom völlig flüssig. Das ist ja, und das soll jetzt was heißen, ja? Also Lightroom 6 und flüssig arbeiten geht aber. Und hier ist es so, du bewegst einen Regler, die Regler gehen butterweich. Und dann ist das so ein bisschen wie früher bei Lightroom. Du ziehst diesen Regler, aber es passiert nichts. Und dann denkst du, oh, habe ich vielleicht noch nicht weit genug gezogen? Musst du noch ein Stückchen weitermachen? Habe ich das jetzt übersehen? Hat er wirklich was gemacht? Und damit einmal reagiert er und dann bist du natürlich schon viel zu weit. Also du hast so dieses Live-Feedback ist irgendwie nicht da. Also da müsste Alien Skin ein bisschen was tun, weiß nicht, irgendwie bessere GPU-Unterstützung oder so, keine Ahnung.
Oder überhaupt GPU-Unterstützung.
Ja, weiß ich nicht, ob das drin ist oder nicht. Es ist schneller als so manch anderes Programm, was ich getestet habe, aber es ist gerade dieses bisschen, was dich entkoppelt von diesem Regler, was mich wahnsinnig macht. Da kann ich nicht flüssig mitarbeiten, ganz schwierig. Und ein anderes großes Problem, was sie haben, ist nur Englisch und auch die Tastatur-Shortcuts sind rein auf das englische Layout ausgelegt und es beißt sich. Also du kannst zum Beispiel sagen, mit den Tasten 1 bis 5 vergibst du Sterne. Wenn du das mit der gedrückten Shift-Taste machst, dann vergibst du Sterne und springst automatisch zum nächsten Bild. Mhm. Wenn du jetzt aber Shift 2 drückst, passiert das nicht, weil das Gänsefüßchen über das Menü ein Layout umschaltet. Und jetzt ist wahrscheinlich Gänsefüßchen auf einer amerikanischen Tastatur ganz woanders als bei der deutschen. Also das beißt sich an der Stelle. Oder du hast auf der Tastatur die einzelnen Buchstaben für bestimmte Regler, also Q und W zum Beispiel für den Ton, E und R für die Farbtemperatur und dann kommt T und Y, ich glaube, für Belichtung oder für Schatten, ich weiß es nicht mehr genau. Nur ist T und Y auf der deutschen Tastatur ziemlich weit weg. Es müsste bei uns eigentlich T und Z sein. Also das das verträgt sich so auf dem deutschen Rechner noch nicht so richtig, aber das ist jetzt nichts, was unlösbar für die wäre. Ich werde denen noch mal ein bisschen eine E-Mail schreiben als Feedback. Ja, da mal gucken. Und ich habe zum Beispiel auch keine HSL-Regler gefunden, also Farbton, Sättigung und Luminanz. Sättigung kannst du einstellen in Farbkanälen und sogar für Lichter, Schatten und Mitten getrennt, aber Farbton nicht und Luminanz nicht für einzelne Farbkanäle. Das fand ich ein bisschen blöd.
Wie ist das Thema Ebenen? Du hast ja da auch jetzt
Ebenen
drin.
Ja, du hast Ebenen. Das ist wiederum sehr gut. Das machen andere Mitbewerber auch. Du kannst beliebig viele Ebenen anlegen, kannst diese maskieren mit Verlauf oder Pinsel. Also Radialverlauf, linear zwei verschiedene und Pinsel. Und kannst dann alle möglichen Regler darauf anwenden. Aber es gibt keine Maske für Farbe oder für Luminanz. Also keine Farb- und Luminanzmaske, sonst könnte man es darüber regeln, gibt es aber auch nicht. Okay. Ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite hast du dann solche Filter, die völlig ins Kitsch abgleiten. Also du kannst Overlays machen, so Light Leaks, so Licht reinschimmern, verunreinigen. Also so wie wenn der Balken nicht ganz dicht war. Strahlen oder du kannst solche Schmuckrahmen drumherum, also hier so Filmrahmen, als ob das so ein abgerissenes Sofort-Ding ist hier oder die Lochstreifen vom Filmstreifen und sowas. Also ja, kann man machen. Muss man, Kratzer gibt's auch. wenn du das Bild zerkratzen willst, ja, kannst du auch machen. Okay. Es gibt noch so eine Bokeh-Funktion, also wenn du nachträglich Unschärfe reinbringen willst, und zwar eine ganz cool gerenderte Unschärfe, nicht einfach nur so Gaussian-Blur, sondern so ein Lens-Blur. Das ist schon ganz nett, aber also ich glaube, sie sind auf einem guten Weg. Wer jetzt noch gar nichts hat und irgendwas sucht, schaut euch das unbedingt mal an. Aber um jetzt Lightroom ersetzen zu können, fehlt für mich noch einiges. Druck zum Beispiel gibt es gar nicht. Also auch nicht ein Bild auf ein Blatt oder so, gar nicht. Druck ist einfach nie da. Ja, ein bisschen blöd. Naja. Ich behalte das weiter im Auge. Mal gucken, was ich noch testen werde oder will oder in welche Sonnenäpfel ich dann hinterher beißen muss. Aber Affinity, ne? Also Serif sammelt ja Bilder, hast du gesagt, ne?
Ich setze das aus, weil natürlich habe ich. Ich habe es ja auch schon an anderer Stelle gesagt. Ich habe so eine dermaßen große Investition in Lightroom und damit meine ich jetzt keine Kohle, sondern damit meine ich
ja Zeit.
Zigtausend Bilder, die da drin sind. Das sind jetzt knapp 100.000 Bilder, die da drin sind. Davon viele mit Edits, die ich irgendwie mal wieder für ein Buch irgendwie rauskrame und dann vielleicht doch nochmal ändern möchte. Ganz viele mit Verschlagwortungen, also die ganzen Metadaten. Mein Muscle Memory, ich bediene ja Lightroom im Schlaf und rückwärts, weil ich das in den Fingern habe. Mhm. Und das muss erstmal irgendwie, also das umzulernen ist nicht trivial, überhaupt nicht trivial.
Nee, und also auch wenn mir immer alle das Gegenteil unterstellen und sagen, ja, du suchst ja im Prinzip suchst du ja nur Lightroom, aber nicht von Adobe. Nein, das ist nicht wahr. Also ich habe bei diesem Test wirklich einige Ideen gesehen in Programmen, wo ich sage, das würde Adobe mal gut tun, wenn die sich den Mitbewerb angucken und dann da sich Funktionen mal von abschauen. Also es gibt da wirklich ganz schöne Ansätze. Nur hilft mir ein einzelner guter Ansatz in einer anderen Software nicht, wenn die restlichen 80%, sagen wir mal, einfach nicht mithalten können. Wenn die mich bremsen, wenn das nicht schnell geht, also wenn ich an einem Regler drehe, da muss einfach was passieren. Was bei Exposure X3 zum Beispiel durchaus möglich ist, ist das schnelle Aussortieren. Also 1000 Bilder durchgucken, Pick X, also PXU, quasi, das machen die mit Plus und mit Minus und wegnehmen die Flagge mit derselben Taste nochmal. Das geht schnell, also von Bild zu Bild blättern geht rasend schnell, das haben die wirklich gut hingekriegt. Das können nicht alle von sich behaupten. Das ist schön, aber das alleine hilft mir halt nichts, wenn es dann zum Beispiel eben wieder so an Shift 2 hapert, wo ich dann schon wieder mir irgendeinen Hack für basteln muss. Oder wenn ich sage, ich will nicht dauernd auf die Shift-Taste drücken, ich mache Caps Lock an, weil ich will einfach nach einer Aktion immer zum nächsten Bild. Und dann geht das nicht, weil Caps Lock nicht als Shift interpretiert wird in der Software. Das sind so Kleinigkeiten. Oder wenn H und L vom HSL-Regler nicht da sind. Was hilft mir das, wenn ich das aber doch ständig benutze, um dann irgendwie die Wiese ein bisschen dunkler zu machen oder so? Ja, schwierig. Naja. Ein paar Programme gibt es ja noch.
Du bist noch nicht durch. Wir warten ja alle auf Serif und hoffen, dass das alles sprengen wird.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, wir werden natürlich wieder unterstützt von enjoyercamera.com und ihr bekommt 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2018. Und es gibt was Neues. Yay! Und das kennst du aber schon. Und zwar erinnerst du dich an die Marke Brother, Brother und Sons.
Ja.
BB und S.
Ja, steht hier rechts neben mir.
Wir reden nämlich von deren LED-Leuchte. Und das ist nicht irgendeine LED-Leuchte, sondern das ist dieser Leuchtstab, den, ja, die machen dieses Remote-Phosphor-Dingens. Also die haben nicht so wie normalerweise LED-Stäbe und Leuchten innerhalb der LEDs diesen Phosphor drin, der leuchtet. Das ist das Ding, was man dann eben leuchten sieht, sondern sie haben eine Reihe LEDs und dann diesen Phosphor oben drüber als so eine Kappe. Das heißt, es leuchtet völlig diffus. Es leuchtet nicht punktförmig. Du hast immer dieses Problem bei den LEDs, bei den LED-Ketten und so weiter, dass die so Mikroschatten machen. Ne? Du hast dann immer so ganz fein abgestufte, zackige Schatten. Und das hast du dann nicht, weil du hast eben diesen in mehreren verschiedenen Farbtemperaturen, diesen Phosphor eben, der leuchtet, aber der ist so weit von den LEDs weg, also so ein Zentimeter ungefähr, dass die, dass er im Prinzip komplett ja, musterfrei leuchtet. Also es ist eine diffuse Fläche.
Ja, wie so eine Neonröhre halt früher. Das ist
genau, eine sieht so ein bisschen wie eine Neonröhre aus, aber hat eben ein schönes LED-Licht und zwar ein richtig gutes LED-Licht. Also mit einer Farbqualität, die du wirklich, also kannst du nicht beschweren. Das Ding kommt aus Dänemark. Die haben mal irgendwie 3000 Lumen, sind, oder zumindest manche von denen, je nach Länge, da kommen wir gleich dazu, sind stufenlos dimmbar, haben einen Abstrahlwinkel von 120 Grad und haben optional noch einen Akkubetrieb. Und jetzt das Neue ist, die haben wir nämlich hier schon mal vorgestellt, der Ingo benutzt die für seinen Enjoy Your Bike-Kanal. Wenn er da Videos macht, leuchtet der die nur noch mit diesen Teilen aus. Du hast dir fürs Vloggen so eine BB&S-Leuchte geholt.
Wenn ich im Vlog hier am Schreibtisch sitze, ist das mit diesem Ding beleuchtet?
Genau. Und die gab es bisher in 30 und 60 Zentimeter Länge.
Genau, ich habe hier eine 60er.
Jetzt gibt es sie auch noch in 90 und 120 Zentimeter Länge.
Sehr
also
geil.
Du kannst bis zu 1,20 Meter langes Licht aus den Dingern rauslassen am Stück.
Das ist cool.
Das ist mal, also das fand ich spannend, weil das ist tatsächlich ein wirklich gutes Licht. Das kriegst du, wie gesagt, in drei Farbtemperaturen. Die haben alle von der Farbqualität her extrem gute Werte, machen eben dieses absolut diffuse Licht und ist ja ein cooles Ding. Also ich habe dir hier zum Testen gehabt, du hast die jetzt eh schon dauernd im Einsatz. Du hast die dir ja auch gleich kommen lassen, weil du gesagt hast,
genau.
Boah, muss ich haben.
Ja, offiziell gekauft.
Ja, gut, also die BB&S LED-Leuchten müsst ihr auschecken, wenn ihr irgendwie, also super geil für Live-Video und so, oder für Video allgemein. Ja, checkt sie aus, BB&S, Brother, Brother und Sons aus Dänemark bei Enjoy Camera und wie gesagt, 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2018 und wir bedanken uns für die Unterstützung. Dankeschön.
Vielen Dank. Dann lass uns mal.
Gibt es Medien?
Lass uns mal in die Fragen gucken. Ich refreshe mal Facebook. Nein, aber das hätte mich auch gewundert. Immerhin 130 Personen erreicht. Wahnsinn.
Ja, Moment. Facebook baut jetzt gerade den Algorithmus um und Firmen werden in Zukunft nicht mehr so stark in die Timelines gespült, dafür dann Privatpersonen. Wahrscheinlich wollen sie das nutzen, um aus den Firmen noch mehr Geld rauszuquetschen.
Selbstverständlich.
Ja, aber oder Pages, glaube ich. Also unsere Happy Shooting ist eine Page. Tja, das wird dann in Zukunft noch unsichtbarer werden.
Super. Wahrscheinlich. Kann ich auch wieder abstellen. Mal gucken. Aber wir haben ja unseren fabulösen Slack und da fragt der Kai im Photoshop Lightroom-Kanal, also auf dem Slack, haben wir gerade über die Software DisplayCal gesprochen, mit der man auch noch alte Messköpfe wie die von X-Rite für die Bildschirmkalibrierung benutzen kann. Diese bekommt man gebraucht sehr günstig, da die mitgelieferte Software für die neueren macOS-Versionen nicht mehr läuft. Meine Frage, altern die Messköpfe nicht auch, sodass sie trotz aktueller Softwareunterstützung die Ergebnisse dann unbrauchbar sind?
Klar.
Ja, die altern.
Alles altert. Die altern ja, also die messen ja über Farbfilter. Das heißt, die haben Farbfilter vor entsprechenden Elementen und messen damit quasi Farbanteile und Filter altern. Ja.
Ja.
LEDs altern ja auch im Lauf der Jahre und werden dunkler. Das merkt man bloß oft nicht, weil die Elektronik das dann irgendwie, die boostet dann quasi später noch ein bisschen nach.
Wobei das halt ein Unterschied ist, wo sie dann gealtert sind. Also es gab ja zum Beispiel diese Spider, die habe ich ja. Da gab es eine Serie oder später dann die Serien, die du auch permanent an dem Schreibtisch neben den Monitor stellen konntest, damit permanent das Umgebungslicht überwacht wurde, um dann die Monitorhelligkeit und Farben und sowas anzupassen. Und die altern natürlich dann schneller, weil sie permanent dem Licht ausgesetzt sind. Das haben sie auch irgendwo geschrieben da in den FAQs. Und wenn du die natürlich nur einmal zum Messen auspackst und dann wieder in den dunklen Karton bei guter Lagerung wegstellst, dann vermute ich jetzt mal, dass sie nicht so schnell altern. Also da müsste man vielleicht mal, wenn man sich sowas gebraucht kauft, mal fragen, wie das Ding denn genutzt wurde. Und weiß es jetzt nicht, aber ich glaube nicht, dass die nach ein wenig Benutzung nach, weiß ich nicht, 5 Jahren völlig unbrauchbar sind.
Also nee, das nicht.
Das glaube ich einfach nicht. Ich habe jetzt das lange schon nicht mehr benutzt, muss ich sagen, weil ich mit dem Bild hier von dem iMac eigentlich so zufrieden bin, wie es da ist. Müsste mal jemand zu sagen, der die schon lange benutzt.
Also ich habe diesen Color Monkey, den ich auch mehrere Jahre benutzt habe, ohne Probleme. Aber jetzt auch schon seit einigen Jahren nicht mehr benutzt habe.
Ja. Dann hatte Jürgen noch eine Frage. Mit großem Genuss, schreibt er, lese ich gerade ein schönes Fachbuch über Weitwinkelfotografie. Hüstel, schönes Buch, die Shownoter können ja einen Link dazu erstellen. Ich verwende derzeit eine Micro Four Thirds, eine M10 Mark II Olympus-Kamera und möchte mit ihr gerne ein Selbstbau-Tilt-Shift-Objektiv adaptieren. Derzeit überlege ich, ob es Adapter gibt, die meine Hasselblatt-Weitwinkel-Mittelformat-Objektiv mit mechanischer Verstellung an die Micro Four Thirds adaptieren und tilten, shiften können. Autofokus, Hokuspokus und so brauche ich nicht. Geht eh nicht dabei. Muss ich nun im Buch weiterlesen oder gibt es das wirklich und ihr beantwortet mir das gleich?
Bin neugierig. Nochmal, ich muss auch nochmal kurz
durchsteigen. Also er will Mittelformat an Micro Four Thirds adaptieren.
Ja, geht.
Ich meine, da gibt's Adapter.
Also ob sie Adapter gibt. Also es gibt auf jeden Fall für 35mm Objektive, also für Kleinbildobjektive an MFT gibt's Adapter. Ich habe jetzt aber noch nie versucht, ein Mittelformat an MFT zu adaptieren. Das kann ich also nicht sagen. Aber vielleicht kannst du einen Umweg über 2 Adapter nehmen. Das wäre ja, ein Doppeladapter.
Erst vom Mittelformat aufs Kleinformat und das geht auf jeden Fall.
Ja, ob dann das Auflagemaß noch in irgendeiner Form hinkommt, weiß ich nicht. Aber ja, müsste eigentlich gehen.
So, ansonsten einfach mal suchen. Also ich habe das jetzt noch nicht ausprobiert, ehrlich gesagt. Aber ich meine, da gibt es mit Sicherheit auch was für Mittelformat.
Ich weiß es nicht, kann ich dir nicht sagen. Aber da sind im Buch sind ein paar Firmen genannt, die Adapter anbieten. Da könnte man sich ja mal durchklicken.
Ja. Genau. Ich weiß, es gibt auch Adapter mit, jetzt muss ich überlegen, Tilten oder Shiften. Also es gibt entweder Tilt oder Shift Adapter. Dass du dann Kleinbild. Meistens
nur eine Funktion, genau.
Dann kannst du halt Kleinbild an das Micro Four Thirds ranbringen. Also, das gibt's. Habe ich schon gesehen. Aber jetzt auch keine Produktempfehlung hier zur Hand. Das habe ich nicht so auf dem Schirm. Das war's. Was sagt Twitter? Twitter schweigt. Dann ist aber auch gut, weil wir sind ja schon ein bisschen fortgeschritten hier am Abend. Lass uns mal einen Gewinner ermitteln.
Ach ja, wir haben ja noch eine Aufgabe
zu Wir haben ja noch eine Zählenaufgabe. Ich mache mir die gerade mal auf. Hol mir meine Würfelunterlage und die Würfel. Ich sehe hier 24 Teilnehmer für Zählen. Und du hast noch was, Neuigkeiten zum Preis, den wir verlosen.
Ach so, ja genau. Wir müssen uns vor der Sendung überlegen, was wir denn verlosen. Und wir haben in einer der letzten Sendungen ja ein Päckchen Bigger Picture Cards, die Straßenedition, verlost. Und die hat auch gewonnen, der Bernhard. Der schrieb uns dann aber: Lieber Chris, ich bin der Gewinner der Kiloaufgabe. Da ich aber schon beide Versionen der Bigger Picture Cards habe, lasse ich sie sehr gerne einen anderen Hörer zukommen. Danke und liebe Grüße aus Graz, der Bernhard.
Ja, das ist doch mal.
Ja, und damit geben wir jetzt einfach die Bigger Picture Cards wieder in den Preistopf und beginnen mit dem Auslosen von einem aus 24 oder einer aus 24. Ja, Thema Zählen.
Zählen.
Na, fang gut diesmal an. Zählen. Soll ich mal anfangen? Mhm. Ich würfel eine 1 bis 24. Duk, duk, duk. 83.
Das ist drüber. 4.
Na.
4. Schon wieder zur Seite. Da haben wir, scroll. Die Murmel heißt das. Von Titel Pen und Paper. Ich fange nochmal an. Titel Pen und Paper vom User Die Murmel. Das mache ich mir jetzt erstmal auf.
Das ist schön, weil da ist nämlich ein.
Das ist ein Wuselbild.
Ja, nee, das ist vor allem ist das ein Rollenspieler. Der hat nämlich ganz viele unterschiedliche Würfel hier.
Der passt zum Thema.
Man darf es ja nicht mehr, eigentlich Würfel kann man es ja nicht nennen, weil Würfel hat ja eine definierte Form. Also, das sind geometrische Gebilde mit Zahlen drauf. Mhm. Und da eben die unterschiedlichsten
Zufallsgeneratoren.
Genau. Und also sowas, was wir hier verwenden im Prinzip, aber eben in fancy und in allen möglichen Variationen und
da sind jetzt überhaupt Formen dabei, die ich tatsächlich noch nicht kannte. Interessant. Mhm. Also das Ding ist erstmal sehr wuselig, weil da eben sehr viele von diesen, ich nenne sie jetzt trotzdem weiterhin Würfel, ineinander, übereinander, aneinander liegen. Und das Ganze ist auch und das Ganze ist dann auch noch extrem knallbunt. Also Gelb und Rot dominieren hier ganz klar. Ziemlich stark gesättigt das Ganze. Ziemlich farbenfrohes Bild, fast, ja. Mach da noch ein schönes Punkteraster drüber, dann hast du hier Pop-Art pur.
Das ist ja schon also A, bunt beleuchtet von unten auch und B, ist da, glaube ich, die Sättigung schon ziemlich
so was geht halt, ja. So wie Oma und Opa früher Fernsehen geguckt haben, immer alles auf Anschlag. Ja, gefällt mir, kann ich gar nicht viel zu sagen. Also das ist quasi, das ganze Bild ist das Subjekt, insofern es gibt jetzt nicht ein herausstechendes Subjekt, würde ich sagen. Die Formen, die groß im Vordergrund sind, sind unscharf. Die eigentlich heller sind, sind aber schon wieder im Hintergrund, die scharf sind ebenfalls. Also das wirkt so als Gesamtkonvolut, würde ich sagen.
Genau, wobei ich da die Schärfe lieber auf dem großen, auf dem großen
vorne
halt. Nicht vorne, sondern auf dem großen, wo man die 16 und die 8 sieht.
Okay.
Der ist mir irgendwie prominent, kommt mir sehr prominent rüber, wobei er nicht vorne hell ist, aber der ist so der größte oder wirkt zumindest sehr groß auf dem Bild.
Ja. Sehr wuselig. Also, die Murmel, du hast gewonnen. Schreib doch einfach an chris@happyshooting.de. Stichwort, was soll er reinschreiben?
Gewinner Bigger Picture Cards.
Gut.
Und Würfel, oder wie man die Dinger dann nennt. Wie nennt man die eigentlich? Ich glaube, die nennt man schon auch Würfel, oder?
Und dann, man sagt da bestimmt Würfel dazu.
Also Dice auf Englisch.
Man würfelt ja auch. In Deutsch ist das ein bisschen doof.
Tut man das? Oder dedukaiert man?
Verdammt.
Scheiße.
Ach, schwieriges
Thema. Nee, wie heißen die dedukaider? Doch. Egal. Das wäre ein zehnflächiger, ich weiß.
Meldet euch happyshooting.de, Folge 544. Wie sagt man denn dazu? Wir haben eine neue Aufgabe für euch. Denn die aktuelle Aufgabe, die läuft nämlich ja heute aus. Also, wenn ihr das hört, am Donnerstag. Und deswegen haben wir in der Pre-Show im Slack mithilfe der Anwesenden eine neue Aufgabe gewählt. Und die lautet diesmal Strom.
Ström.
Nee, Strom. Nicht mit Ö. Strom. Also, S-T-R-O-M. Okay. Strom. Und diese Aufgabe läuft vom 25.01. bis zum 8.02.2018. Geht also los im Zeitraum vom 25. Januar 2018 bis zum 8. Februar 2018. Macht ein neues Foto zum Thema Strom, ladet es bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Strom. Alles zusammen. HS Strom. Und sollte euer Bild mal nicht angezeigt werden, wir hatten wieder solche Fälle.
Ja.
Gerne könnt ihr mich fragen natürlich, aber bevor ihr mich fragt, geht mal auf die Aufgabenseite und dann scrollt ihr mal ganz nach unten. Ganz unten gibt es die HGFs, die häufig gestellten Fragen, und vielleicht ist die Problematik damit schon geklärt. Ist ein bisschen versteckt, gebe ich zu, wir haben inzwischen ein paar mehr Aufgaben.
Ja, aber man kann ja suchen. Command F und dann kann man auf der Seite suchen.
Kann man machen. Command F, HGF und fertig. Prima.
So, dann haben wir...
Achso, Geräuschrätsel hatten wir nicht.
Kein Geräuschrätsel. Klick. Das war ich. Siehste.
Aber danke sagen wir.
Ja, danke allen, die hier mitgemacht haben. Vor und hinter den Mikrofonen und überhaupt, ihr seid super.
Prima.
Ja, wir haben auch kein One More Thing mehr.
Nee. Wir sind aber ja auch gut. Schon bei einer Stunde 40 oder so ungefähr angekommen. Insofern können wir einfach sagen, Leute, macht weiter Wochenende. Fotos. Bis lasst dann. Es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. 3, 2, 1.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.